Heute gehst du 3 Schritte weiter und du stellst dich jetzt auf die Gleise. Und für mich war ganz klar jetzt die Lösung, okay, das ist es jetzt. Das ist die Exit-Strategie aus dieser Depression.
Durchbruch Coaching Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Deine Moderatoren sind Tanja Remensberger und Lars Komans. Deine sichere psychedelische Reise. Wissen, Erfahrung, viel Spaß.
Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir einen ganz tollen Gast, den lieben Thomas Bohr. Und ich freue mich sehr, dass der liebe Thomas sich für uns Zeit genommen hat. Der Thomas hat einige Schicksalsschläge schon überstanden und ist heute Speaker, psychologischer Berater, Coach für Lebensfreude und Lebenskompetenz und für Stressbewältigung. Und ja, ich freue mich sehr, dass du mit uns das Interview machen wirst, lieber Thomas. Und vielleicht habe ich was vergessen, kannst gerne ergänzen und ich freue mich auf deine Geschichte.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Hallo Tanja, hallo Lars, hallo an alle Zuhörer des Podcasts. Vielen Dank, ich freue mich auch sehr, dabei sein zu dürfen. Und nein, du hast nichts vergessen. Es ist genau die Vita, wie sie entsprechend passt. Genau, psychologischer Berater, Speaker. Und ja, mein Themenschwerpunkt liegt einzig und allein in der Situation, dass ich aus mir selbst heraus Dinge lernen durfte, weil ich selbst Betroffener war mit einer schweren Depression. Und all die Dinge, die ich heute versuche, den Menschen ja wieder mit an die Hand zu geben, sie zu unterstützen, waren eben Dinge, die mir auch verloren gegangen sind. Und da steht die Lebensfreude, die Lebenskompetenz ganz oben auf der Liste, ja.
Ja, voll schön. Ja, ich freue mich, noch mehr zu erfahren. Das war jetzt eine kurze Zusammenfassung. Wenn du magst, kannst du gerne noch weiter zurückreisen und vielleicht auch mal kurz erwähnen, wie das dazu gekommen ist bei dir, dass du ja in diese Depression gefallen bist.
Ja, sehr gerne. Letzten Endes fing es bei mir ganz früh an mit meiner Berufswahl. Ich bin relativ schnell in den Bereich des Rettungsdienstes gekommen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, habe dort verschiedenste Ausbildungen gemacht. Das war dann auch mein Hauptberuf als Rettungsassistent damals noch. Und das ist ein Beruf, der sehr viel Empathie erfordert. Die habe ich immer viel mitgebracht und der allerdings auch gleichzeitig sehr viel Zeit für sich selber außerhalb dieser Dienstzeiten verlangt. Und für mich war es dann irgendwann so, dass ich diese Zeit für mich selber nicht mehr aufgebracht habe. Und dann ging das so in einen schleichenden Prozess, belastende Einsätze auf der anderen Seite und wiederum für mich selber viel zu wenig an Entlastung gemacht, an Ausgleichssituationen. Und ich rutschte dann über verschiedenste traumatische Erlebnisse, rutschte ich dann tatsächlich in eine Depression. Und dann passierte etwas, was viele Menschen, die im Gesundheitssektor arbeiten, kennen. Sie sagen erstmal, habe ich nicht. Also mir geht's gut, vielleicht habe ich gerade mal so eine Phase, die ist nicht so doll. Bei mir hielt diese Phase nicht nur an, sondern sie wurde dann so binnen knappen 2 Jahren wurde die so schlimm, dass ich tatsächlich in eine tiefe Depression gerutscht bin. Die so weit ging, dass mir komplett alles an Lebensfreude nach und nach entzogen wurde. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen, es fiel mir immer schwerer, allein schon der Gang morgens aus dem Bett zur Kaffeemaschine. Ich bin leidenschaftlicher Kaffeetrinker am Morgen und selbst diese Freude des Kaffees war dann irgendwann weg. Und es endete dann in einer sehr tiefen Depression bis hin zu einem Suizidversuch. Das ist über 10 Jahre ist das jetzt her. Ich habe diesen Suizidversuch überlebt, weil ein Zug, also ich hatte, mein Suizidgedanke war, mich wirklich von einem Zug überfahren zu lassen. Und
Thomas, nimm uns mal zurück zu dem Tag, wie der abgelaufen ist für dich.
Ja, ich kann mich an den Tag sehr gut noch erinnern. Ich hatte als Kind, bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und das bestand nur aus einer Autobahn und aus einer Zuglinie. Und war als Kind schon fasziniert von Zügen und ich habe versucht, ich war schon in der Therapie, die schlug aber nicht so richtig an. In dieser Tiefphase, in der ich dann war, habe ich dann versucht, irgendetwas zu tun, was mir vielleicht nochmal so ein leichtes Glücksgefühl einhaucht. Und habe mich dafür entschieden, in der Stadt, in der ich damals lebte, etwas außerhalb dieser Stadt, war eine sehr gut erreichbare Bahnlinie, die kannte ich. Und habe dort 2 Tage hintereinander mir einige Stunden lang einfach Züge angeschaut, die von links nach rechts und wieder zurückgefahren sind. Und am 3. Tag bin ich da wieder hingefahren. Und ich habe mir zunächst erstmal gar nichts dabei gedacht. Es war schon fast so eine, ja, fast schon so ein Tagesablauf, da jetzt wiederum hinzufahren und Züge zu schauen. Und hatte in einem Bruchteil einer Sekunde kam mir plötzlich die Lösung. Also die Lösung all dieser Tiefschläge, die ich hatte, dieser Antriebslosigkeit, dieser fürchterlichen Gedanken, die im Kopf kreisten, um eine Sinnlosigkeit. Es machte überhaupt nichts mehr Sinn, was in meinem Leben war. Und schlagartig, als ich an dieser Bahnlinie stand, an diesem 3. Tag, war plötzlich die Lösung da, die da hieß, heute gehst du 3 Schritte weiter und du stellst dich jetzt auf die Gleise. Ich wusste von den Vortagen, dass es nicht mehr lange dauert, bis ein sehr schnell fahrender Personenzug dort an dieser Stelle vorbeikam. Mhm. Und für mich war ganz klar jetzt die Lösung, okay, das ist es jetzt. Das ist die Exit-Strategie aus dieser Depression. Mhm. Und ich habe es dann auch gemacht. Also ich bin dann auf diese Bahnlinie, habe diese 3 Schritte nach vorne gemacht, habe mich auf diese Bahnlinie gestellt mit Blick zu diesem Signal. Also ich habe mich nicht getraut, das ist eine leichte Kurve, aus der Zug dann kam, in diese Kurve zu sehen. Ich wollte den Zug also nicht sehen, das habe ich mich nicht getraut, sondern habe dieser Fahrtrichtung den Rücken zugedreht und beobachte das Signal, war auf Rot, wusste, es muss jetzt eigentlich jeden Moment grün werden, denn das ist die Zeit, in der dieser Zug kam und das wurde es aber nicht. Also ich stand so ein bisschen bestellt und nicht abgeholt auf dieser Bahnstrecke, bin dann ein paar Schritte auf dieses Signal drauf zugegangen, wollte aber auch irgendwie nicht zu nah an dieses Signal gehen, keine Ahnung warum. Und es wurde einfach nicht grün. Ich schaute dann auf die Uhr und Minuten vergingen, kam mir also wirklich vor wie eine Stunde. Es wurde einfach nicht grün. Und ich wusste, okay, hat der Zug vielleicht Verspätung? Ich meine, die Verlässlichkeit der Deutschen Bahn, das kennen wir ja alle. Und habe aber auch gar nicht irgendwie mit mir gehadert oder so gedacht, dann nutzt das jetzt und geh wieder von der Bahnstrecke, sondern ich merkte, dass das in mir, es regte sich gar nichts. Also es war einfach nur dieses Warten. Er wird schon gleich kommen und dann ist dieser Stress vorbei. Und der Zug kam nicht. Es rief dann ein Mann, rief dann sehr laut, sinngemäß, hey, komm da runter oder was machst du auf den Gleisen? Ich drehte mich dann um und sah in weiter Entfernung, da ist noch so eine Bahnschranke an dieser Stelle, da geht so eine Landstraße drüber. Mhm. Und in dem Moment kam wohl ein Bahnmitarbeiter, der da irgendwas warten musste oder irgendwas überprüfen musste. Und der sah mich da stehen und rief dann. Und ja, ich habe dann reflexartig die Beine in die Hand genommen, bin dann auf der anderen Seite von der Bahnstrecke, bin ich dann runtergerannt. Weit durch ein Waldstück gerannt bis zu dem Auto, was ich abgestellt hatte, war weit weg und bin dann wie in einem Schockzustand nach Hause gefahren. Ich kann mich dann an die nächsten Stunden gar nicht mehr dran erinnern, kam dann irgendwann zu Hause an, restliche Tag ist wie ein Blackout und habe am nächsten Tag, habe ich tatsächlich aus der lokalen Zeitung, habe ich in so einem kleinen Artikel dann gelesen, dass genau dieser Zug, den ich mir ausgesucht hatte, im Bahnhof davor liegen geblieben ist mit einem Lok, also mit einem Motorschaden der Lok. Deswegen ist er nicht gefahren und es gab nur deswegen einen Artikel, weil der Zug war wahnsinnig voll, weil davor schon andere Züge ausgefallen sind und man hat das so ein bisschen erwähnt mit so einem Schienenersatzverkehr, was da alles so organisiert werden musste, dass die Leute da irgendwie wegkamen. Deswegen hat's das überhaupt nur in die Zeitung geschafft und ja, so ging mein Suizidversuch. Scheiterte zunächst mal aus meiner Sicht, weil der Zug ausgefallen ist. Das war dieser einschneidende Tag, ja.
Ja, zum Glück, sonst wärst du heute nicht hier.
Danke, ja, wirklich zum Glück. Also man kann sich auf die Deutsche Bahn nur bedingt verlassen. In dem Fall darf ich heute 10 Jahre später, darf ich auch sagen, zum Glück, danke Lars. An dem Tag war es natürlich für mich alles andere als Glück, sondern es war noch ein weiterer Tiefschlag, denn selbst diese Exit-Strategie hatte für mich nicht mehr funktioniert.
Ja. Ja, spannend. Im Grunde war das für dich in dem Moment die einzige Lösung, ne? Also das Leid quasi, was du verspürt hast, loszuwerden. Und selbst das hat in deine, ne, selbst das hat nicht geklappt in dem Moment. Selbst das ist gescheitert. Und wie du bist dann nach Hause gekommen und in einem Schockzustand. Und wie ist es denn so die nächsten Tage dir gegangen? Hast du dann reflektiert und für dir gesagt, okay, anscheinend soll es nicht so sein? Oder hast du gedacht so, ja, was mache ich denn jetzt? Versuche ich noch ein? Oder ist das ein Zeichen, jetzt muss ich hier raus? Also wie ist es dir die nächsten Tage danach ergangen?
An die nächsten Tage habe ich gar nicht so sehr viele Erinnerungen, weil genau das, was du gerade sagtest, Tanja, es war in dieser Niederlage gegen diese Sinnlosigkeit, die mich wirklich umhüllt hat, nicht mal diese Exit-Strategie hinzubekommen, war es natürlich noch ein weiterer Tiefschlag dazu. Ich war ja zu dem Zeitpunkt schon in therapeutischer Behandlung, die schlug nur bedingt an und natürlich war dann ein Reflex am anderen Tag, meinen Therapeuten dann zu informieren. Und dann passierte natürlich etwas, was gang und gäbe ist in Deutschland. Ich war somit mit diesem durchgeführten Suizidversuch, den ich ja auch dann entsprechend bis zum Ende durchgezogen hätte, war ich natürlich rein von Gesetzes wegen selbst gefährdet. Und dann gab es nur eine Situation. Mein Therapeut hat dann natürlich die Verantwortung und sagte dann entsprechend, diese Verantwortung kann er nicht übernehmen, die wird er nicht übernehmen. Und somit landete ich in einer psychiatrischen Anstalt einige Stunden später. Und dann lief eine Aneinanderreihung von Prozessen, die ganz normal ist, lief dann entsprechend ab durch den Suizidversuch und dieses Einweisen in diese Klinik war es natürlich sofort eine geschlossene Anstalt. Das heißt, ich durfte da nicht mehr raus. Die Tür fällt hinter dir zusammen. Alles abgeben, Handy, Gürtel, so irgendwas, dass man sich da nicht in irgendeiner Art und Weise suizidieren kann. Und im ersten Moment war das sehr befremdlich für mich. Zweiten Moment dachte ich, okay, jetzt wirst du Hilfe bekommen, jetzt kommt wirklich die Hilfe von außen, die du brauchst. Was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, dass es noch viel, viel, viel schlimmer wird, was gar nichts direkt mit meiner Krankheit zu tun hat, sondern was wirklich mit unserem System und mit den therapeutischen Möglichkeiten zu dem Zeitpunkt zu tun hatte. Also eigentlich ging der Leidensweg dann erst richtig los.
Du hast vorhin angesprochen, traumatische Erlebnisse, die dazu geführt haben. Waren das welche, die du privat hattest oder welche, die du beruflich erlebt hast?
Zu dem Zeitpunkt waren es berufliche. Ich hatte das Pech in vielen Schichten hintereinander. Also man hatte im Rettungsdienst zu dem Zeitpunkt hatte ich 24-Stunden-Dienste. Das ist dann schon sehr anstrengend, auch körperlich sehr anstrengend, wenn man die dann auf dem Rettungswagen dann durchfährt, entsprechend in einer größeren Stadt, hatte ich dann wirklich das Pech, dass ich in mehreren Schichten hintereinander verschiedenste Todesfälle hatte. Das war dann wirklich von Verkehrsunfällen bis hin zu einer Reanimation von Menschen. Weiß ich noch ganz genau, ein Mann Mitte 50 ist tatsächlich, der fühlte sich nicht gut. Wir kamen im Rettungswagen an, er hat uns noch begrüßt, fällt vor uns plötzlich um mit einem Herzstillstand, den konnten wir nicht mehr retten. Und es war wirklich so eine Aneinanderreihung von belastenden Einsätzen und wie ich eingangs schon sagte, mein Runterfahren von persönlichen Bedürfnissen. Ich habe auf die einfach nicht mehr gehört. Ich hatte meine Ausgleichssituation nicht mehr wahrgenommen, weniger Sport gemacht. Und das führte dann dazu. In meinem Privatleben war zu dem Zeitpunkt nicht alles in Ordnung. Ich hatte zwar eine Trennungsphase dort, das spielte allerdings weniger eine Rolle. Es war tatsächlich dieses berufliche, diese Aneinanderreihung dieser belastenden Einsätze, die dann ganz am Ende dazu führten, dass es dann so weit kam.
Ja. Ich glaube, es können sich sehr viele Menschen so in diese Situation reinversetzen, des überlasten, allgemein Überlastung, psychische Belastung, Stress im Beruflichen. Und wir leben, viele, sag ich mal, leben gerade so an der Grenze, so wo es der Belastungspol schon sehr hoch ist, aber noch vielleicht nicht so schmerzhaft, dass sie so gerade so in diese Depression fallen. Aber ich glaube, wir leben alle in so einer, oder viele leben in so einer Zwischenwelt, und was ja oft sehr traurig ist. Bei dir war es natürlich dann ein bisschen schlimmer geworden, und du hast gesagt, du bist in diese Anstalt gekommen, und das ist quasi war erst der Anfang. Und du bist ja auch diesen Weg jetzt, die letzten 10 Jahre, das ist 10 Jahre her, hast du gesagt, ne? Gesagt.
Ja.
Und daraufhin, also finde ich jetzt super erstaunlich oder auch wertvoll, dass du heute einen ganz anderen Punkt stehst. Wahrscheinlich war das ein super langer Weg. Vielleicht erzählst du ganz kurz, wie dieser Weg entstanden ist und warum du heute Coach für Lebensfreude bist, weil das ist ja im Grunde genau das Gegenteil von depressiv sein und Lebensfreude haben. So, das sind zwei verschiedene Sachen. Und wie ist dieser, oder wann kam dieser Shift und wie bist du diesen Weg gegangen?
Ja, das war eine ganz verrückte Geschichte. Ich habe dann nach dieser Klinik und einer längeren Therapiezeit habe ich dann in meiner Genesungssituation habe ich dann eine Frau kennengelernt, die ich dann auch später geheiratet habe. Wir waren viele Jahre zusammen, und letzten Endes, wenn ich in der Familie oder im sehr engen Freundeskreis diese Geschichte erzählt habe, es hat einige Jahre gedauert, bis ich diesen Tag der Bahnlinie, Lars, wie du ihn eben fragtest, ne, nimm uns mal mit, genau diesen Tag. Ich habe das, wenn überhaupt, habe ich das nur so ganz kurz erzählt, maximal von meiner Erkrankung mit langem Klinikaufenthalt, mit sehr vielen Medikamenten, da kommen wir sicherlich nachher noch drauf, was das so bewirkt und was es leider nicht bewirkt, was es aber gerne bewirken sollte. Das habe ich erst nach und nach dann so ein bisschen erzählt, und jeder im Umfeld sagte, Wahnsinn, was für eine Geschichte und wie schön, dass es dir jetzt gut geht, und mir ging es augenscheinlich auch gut. Allerdings ist es bei uns Menschen ja so, es ist ja immer so ein trügerisches Gutgehen. Ne? Also wenn es uns gut geht, dann wir hinterfragen ja nicht, warum geht es uns gut. Wenn es uns schlecht geht, dann wollen wir immer alles wissen. Ja, warum ist das jetzt gerade so? Und wenn es uns gut geht, nehmen wir das einfach so als hingenommen. Ne? Das sollte bitte so bleiben, und machen uns gar nicht die Mühe, das zu hinterfragen. Und so war es bei mir auch. Ich bin dann in dieser Partnerschaft, in der späteren Ehe, bin ich dann entsprechend für mich, für meine Gedanken erstmal völlig aufgeblüht und dachte, super, das ist jetzt genau das, was ich mein Leben lang gesucht habe. Ich bin Mitte 40 jetzt, das ist die Frau fürs Leben, und habe dann genau den Fehler gemacht, den ich vorher schon einmal gemacht habe. Ich habe mich nicht um mich selbst gekümmert. Das heißt, ich habe immer geguckt, dass das alles in Ordnung ist, dass ich meine Frau wohlfühlt. Ich habe immer versucht, Dinge dann mitzunehmen, für sie das eine oder andere zu machen, und habe mich dann selbst letzten Endes komplett aufgegeben, sodass ich nicht mehr wusste, wer bin ich eigentlich, was sind so meine Ziele, und habe mir meine Lebensfreude, habe ich mir tatsächlich darüber genommen, wie geht es jetzt wirklich meiner Frau. Ja? Also lächelt sie, ging es mir gut, war sie traurig, war ich auch traurig, und habe dieses Gefühl regelrecht adaptiert. Ich wusste nicht, wo das herkommt. Das war einfach so. Und dann kam eines Tages, kam dann für mich der extrem krasse Tag, dass meine Frau vor mir stand und mir dann eben sagte, dass sie aus dieser Beziehung, aus dieser Ehe aussteigt, dass sie geht. Und das hat sie auch sofort durchgezogen. Also sie war einige Stunden später, erst mit einer kleineren Tasche, ist sie dann rausgegangen aus unserem Zuhause, später dann komplett ausgezogen. Und erstaunlicherweise war das der Moment, der mich noch einmal völlig auf den Boden geworfen hat. Diesmal allerdings ohne eine Depression, sondern mit der Erkenntnis, Moment mal, du bist ja schon wieder ganz unten. Und bevor das jetzt in der Depression nach unten geht, jetzt musst du hinterfragen, was ist eigentlich los in deinem Leben? Und erstaunlicherweise war für mich eine Situation, wie sie überall sehr, sehr oft vorkommt, dass Menschen, dass Paare sich trennen, getrennte Wege gehen. Das ist für uns alle irgendwo bekannt. Wir kennen, selbst wenn wir es noch nicht selber hatten, wir kennen es von Familienmitgliedern, die sich scheiden lassen oder so. Interessanterweise war das für mich der Punkt, an dem ich gesagt habe, so geht es nicht weiter. Hier muss etwas passieren. Und erst dann habe ich mich tatsächlich mit mir selber auseinandergesetzt. Das war, ja, das war der Game Changer, wie man so schön sagt, ne?
Ja.
Was genau hast du gemacht dann? Also was war für dich die Erkenntnis und die Schlussfolgerung für dich selbst?
Die erste Erkenntnis war, dass das urplötzlich sämtliche Emotionen aus mir raussprudelten. Also ich war nie der emotionalste Mensch. Ich habe immer versucht, Emotionen für mich selber zu behalten. War so ein bisschen Fußball interessiert und habe dann eher meine Emotionen in so ein Fußballspiel gelegt, was ich mir angeschaut habe, als dann irgendwie bei meiner Partnerin da mal anzukommen und zu sagen, du, ich glaube, mir geht's gerade nicht so gut. Ja? In der Phase, in der ich vielleicht einfach mal traurig war, bin ich mit dem Auto noch zweimal im Block gefahren, bis die Tränen getrocknet waren, bevor ich zu Hause gesagt habe, ich glaube, mein Kurs stimmt gerade nicht. Also immer eher so, ja. Das kennen wir Männer, Lars, ne? Immer eher so, wir müssen funktionieren, ne? Also wir lassen uns jetzt mal bitte überhaupt nicht anmerken, dass es uns gerade nicht so gut geht. Ja? Und diese Emotionen sind
ganz normal. Ich glaube, das haben wir nicht anders gelernt. Also nicht nur ihr Männer und wir Frauen. Also wir dürfen, ne, jeder durfte seine Emotionen nicht so wirklich ausleben, wie die ausgelebt werden sollen. Ne? Erziehungsmäßig war das alles ein bisschen anders, sage ich mal, noch früher. Ja.
Ja, Tanja. Probleme, ich doch nicht, aber das verhindert ja auch, dass man die erkennt, ne, und dann was dagegen unternimmt.
Ja, genau.
Ja, Tanja, du hast es richtig gesagt, also ich bin in den 70er Jahren geboren, das heißt, meine Eltern selber sind wenige Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs auf die Welt gekommen, ja. Und letzten Endes, es gab ein Haus, es gab Kleider zum Anziehen, es gab was zu essen und das musste dann irgendwie reichen. Ja. Natürlich, klar, wo sollte da eine Situation her, dass man irgendwie im Kindesalter beigebracht bekommt, irgendwie ein großes Urvertrauen zu haben. Es ist erstmal alles super in der Welt, es ist erstmal perfekt, mach das mal bitte so, wie du es fühlst und lass einfach mal allen Emotionen freien Lauf. Nein, es wurde relativ schnell meiner Generation beigebracht, hey, du musst funktionieren. Ne? Wenn du nicht funktionierst, dann bleibst du auf der Strecke und so eine Konditionierung nimmst du natürlich mit und das ist bei der Trennung wirklich wie so eine Explosion, ist das raus. Also ich habe tagelang habe ich geheult und habe für mich selber Emotionen durchlebt, von denen ich dachte, was sind das für Emotionen? Ja, die kenne ich aus irgendwelchen Schnulzenfilmen oder aus irgendwelchen Romanen oder so, aber die durchlebt doch nicht ich. Doch, es war genau so. Und das war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, halt, jetzt, wenn du jetzt wirklich in deinem Leben mit Mitte 40 nochmal neu starten möchtest, wenn du wirklich noch einmal einen Schritt zurückgehst und guckst dir alles einfach mal an, beginnst wirklich mal zu reflektieren und stellst dir die richtigen Fragen, dann jetzt. Wenn jetzt nicht, wann dann? Mhm. Und bin dann auf das für mich unangenehmste Terrain gegangen, auf welches wir Menschen überhaupt gehen können, nämlich sich den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, so mein Freund, und da guckst du jetzt rein und jetzt kommt hier die gnadenlose Wahrheit. Ja, wer bist du? Wer möchtest du sein? Was hast du bisher so gemacht? Wo sind deine Stärken? Wo sind deine Schwächen? Was hast du verpasst? Wie stellst du dich überhaupt auf? Ja, und ich guckte dann in diesen Spiegel und sagte, wer ist eigentlich Thomas Bohr? Und ich hatte keine Antwort. Und das ist verrückt, ich hatte keine Antwort. Und das war so ein Moment, da kann ich mich noch genau dran erinnern. Also das ging von der Haarspitze bis in die kleine Zehe, so ein kalter Schauder durch den Körper. Und ich dachte, das darf jetzt nicht wahr sein.
Wie lange ist das jetzt her? Also wie viel Zeit lag zwischen dem Tiefpunkt Bahngleise und dem Tiefpunkt Beziehungsende?
8 Jahre.
8 Jahre, also ja. Ist das jetzt 2 Jahre her ungefähr?
Ja, ja.
Ja,
und aber... Wer ist Thomas Bohr heute?
Ja, es hat sich dann relativ schnell entwickelt. Ich hatte dann das große Glück, immer wieder in entscheidenden Momenten die richtigen Menschen zu treffen. Ein Glück, welches ich vorher in meinem Leben nur bedingt hatte oder, wenn ich es hatte, es nicht so wahrgenommen habe. Also ich bin relativ schnell für mich selber an den Punkt gekommen, okay, jetzt musst du mit dieser neuen Situation musst du irgendwie zurechtkommen. Ich hatte wahnsinnige Kraft, aus mir selber heraus Dinge zu ändern. Ich war wahnsinnig motiviert. Ich hatte einen unglaublich großen Enthusiasmus, jetzt alles anzupacken, was natürlich dazu führte, dass ich den ganzen Tag nur rumrannte. Ja? Also jeden Stein hochzuheben war auch wahnsinnig stressig. Und ich bin dann für mich selber über ein Tool, welches meine Frau damals für sich genommen hat, mit dem ich erstmal nichts anfangen konnte, mit dem bin ich überhaupt mal mit mir selber so ein bisschen in Kontakt geraten, und das war die Meditation. Mhm. Ich fing also wirklich an, in Momenten, in denen mein Herz pochte, in dem ich von Trauer übermannt war, weil jetzt der Mensch, den man über alles liebt, nicht mehr da ist, weil ich jetzt da nicht mehr wusste, wie gehe ich damit um, habe ich wirklich gelernt zu meditieren, gelernt still zu sitzen, für mich ganz schlimm. Ja. Und das war so ein bisschen der Anfang, zu fühlen, hey, ich kann fühlen, was ist denn in meinem Bauch los? Ja? Völlig verrückt, ich kann die linke große Zehe ansteuern in der Meditation. Das braucht ein bisschen Übung, aber es geht. Und so begann so ein bisschen der Weg zu mir selber. Und mit diesem Weg kam dann für mich einfach auch die Frage auf, was sind meine Stärken? Was allerdings sind auch meine Schwächen? Was kann ich gut? Was liegt mir gut? Und vor allem, was möchte ich denn machen? Mhm. Und eine Stärke von mir habe ich relativ schnell für mich rausgefunden. Ich habe schon immer gerne zu und mit Menschen gesprochen und daher auch dann vor Menschen. Und habe mich dann dazu entschlossen, Speaker zu werden. Und auch da wieder an der richtigen Stelle die richtigen Menschen getroffen, die mir dann auch Mut machten und sagten, nee, die Geschichte, die dir da passiert ist, die ist nicht nur relevant, sondern die kann für viele Menschen auch dahingehend relevant sein, dass sie selber vielleicht, bevor sie an so einen Punkt kommen, erkennen, hey, das fühlt sich ja bei mir ähnlich an. Ja, und also bitte, wir müssen nicht auf einer Bahnlinie stehen und auf einen ausgefallenen Zug hoffen. Wir können auch einfach vorher eingreifen und den Kurs korrigieren. Und das wurde mir dann nach und nach klar. Und daraus resultierte dann auch der unbedingte Wunsch, mit Menschen dann zu arbeiten. Ich merkte immer mehr, wie viele Menschen um mich herum gerade diesen Bereich der Lebenskompetenz gar nicht erlernen. Über eine Lebensfreude braucht man gar nicht zu sprechen. Also die sich wirklich an diese kleinen Dinge, diese Zauberwort-Affirmation, ja, einfach in einem Hier und Jetzt Dinge zu genießen. Also ich habe mir dann irgendwann mal einen Rucksack auf die Schultern gepackt und nicht weit von meinem Wohnort ist der Harz. Und bin dann einfach durch diesen Harz verschiedenste Touren immer mal wieder gewandert und hörte plötzlich Vögel zwitschern. Ich spürte Wind, den hörte ich in meinen Ohren. Und über diese Achtsamkeit einfach nochmal zu sagen, hey, das ist wirkliche Lebensfreude. Quasi die Richtung umzudrehen. Nicht mehr vom Außen nach innen, sondern wirklich vom Innen nach außen. Und das haben Menschen in meinem Umfeld sehr schnell gemerkt. Und die Zahl derer, die dann fragten, hey, wie machst du das? Was machst du da? Die wurde immer mehr.
Ja.
Was hast du denen geantwortet?
Das war tatsächlich eine schwierige Antwort. Ich hab gesagt, hört einfach mal hin, geht mal raus, geht mal in den Wald, setzt euch mal hin, lernt mal meditieren. Dann haben die gesagt, das kann doch nicht alles sein. Und ich sagte, doch, also es klingt auf der einen Seite total einfach, ist aber auf der anderen Seite wahnsinnig schwer, weil wir uns dafür wirklich mit uns selber beschäftigen müssen. Wir müssen reflektieren. Es geht nicht anders. Ja? Ich kann nicht vor mir selber weglaufen oder die Augen verschließen und dann hoffen, es wird schon alles gut gehen. Und das habe ich dann auch gemerkt, dass es ist ganz banal, aber die Umsetzung ist wahnsinnig schwierig. Mhm. Und das war ein großes Problem für mich, denn viele haben mich, wie ich eben sagte, gefragt. Ich bin Mensch, ich helfe dann auch sehr gerne und wollte dann auch helfen. Ich wusste dann aber nicht so richtig, wie. Natürlich konnte ich meine Geschichte erzählen und konnte auch erzählen, was ich da mache. Ich konnte mich auch in der Mitte setzen und 10 Leute standen drumherum und haben mir beim Meditieren zugeguckt. Das hat die natürlich nicht weitergebracht. Ja. Und das war für mich dann so ein Punkt, so, wo ich jetzt sagte, okay, jetzt musst du irgendwie in eine Ausbildung gehen. Jetzt musst du von Menschen, die das anderen Menschen beibringen können, das möchte ich lernen, um es dann eben auch weiter zu transportieren. Mhm. Und das war dann das zweite Standbein, Tanja, du hast es eingangs gesagt, das ist eben meine Ausbildung dann gewesen zum psychologischen Berater.
Ja, voll schön. Ja, vielen Dank fürs Teilen dieser Geschichte. Und ja, was mich jetzt natürlich auch noch oder uns interessieren würde, die Zuhörer wahrscheinlich auch, weil es ist ja ein Podcast für psychedelische Erfahrungen. ja, wie du dazu gekommen bist. Du hast ja auch bei Durchbruch-Coaching bei dem ganzen Prozess auch mitgemacht. Und da würde ich mich freuen, wenn du uns da mal ein bisschen mitnimmst. Wie kam das dazu? Ja, genau.
Genau, wie war der erste Kontakt? Ja. Wie ist das zustande gekommen überhaupt?
Ja, es sind also zwei Geschichten. Die erste Geschichte hole ich noch mal ein bisschen aus. Als ich dann in meinem Klinikaufenthalt war, das war natürlich, wie das heutzutage leider Gottes immer noch der Fall ist, eine völlig überlastete Klinik. Mhm. Das heißt, deutlich mehr Patienten als Betten. Ich hatte wirklich ein Bett in einem Stationsbadezimmer. Also es waren einfach zu wenige Zimmer, zu wenige Betten für viel zu viele Patienten. Und da das eben eine geschlossene Station war, über mehrere Etagen, also mehrere geschlossene Stationen, es war ein reines psychiatrisches Krankenhaus, die können ja niemand wegschicken. Ne? Also du landest jetzt da nach einem Suizidversuch, bist, wie ich eben schon sagte, dann natürlich eigengefährdet. Und dann können die nicht sagen, wir haben jetzt aber leider kein Bett, sondern das müssen die irgendwie hinkriegen. Und bei mir war es dann so, dass ich mit meinem Krankenhausbett in dieses Stationsbadezimmer geschoben wurde. Ich hatte dann die Erlaubnis, das von innen abzuschließen. Das Pflegepersonal hatte so einen Schlüssel, man konnte also von außen jederzeit rein. Ich durfte aber abschließen, weil es sonst passieren konnte, und das durfte ich erst, nachdem es mehrfach passiert ist, dass einfach andere Patienten in meinem Zimmer standen, neben meinem Bett standen, die völlig irritiert waren, weil die da jetzt in die Badewanne wollten. Ja, die Badewanne war dann aber gesperrt, es waren dann nur noch die Duschen offen, weil sonst wäre die Alternative gewesen, dass ich mit meinem Bett auf dem Flur stehe. Und ich weiß jetzt nicht, was besser gewesen wäre. Also das war erstmal die klinische Situation. Dann kam natürlich, dass ich sehr schnell entsprechende Psychopharmaka bekam. Ganz salopp gesagt, morgens eine Tablette, die Mundwinkel so ein bisschen hochziehen sollte und abends eine Tablette, die sie wieder runterfährt und dass man schlafen kann. Und bis überhaupt mal jemand in diesem völlig überlasteten System mit einer Therapie beginnen kann, dann verstrichen einige Tage. Das heißt, ich war also wirklich 4-5 Tage unter Medikamenteneinfluss dort einfach nur eingesperrt. Mhm. Es begann noch keine Therapie. Es gab mal eine kurze körperliche Untersuchung. Ist denn der Blutdruck alles in Ordnung? Müssen wir uns irgendwie Gedanken machen, dass der mit Mitte 30 oder Anfang 30 da irgendwie einen Herzinfarkt kriegt? Ja. Das war natürlich alles nicht. Und erst nach und nach ging es dann ein bisschen los und es endete dann irgendwie mit Körperflechten, Bilder malen und zweimal in der Woche eine Sporteinheit. Mehr Therapie war nicht. Man legte sehr großen Wert auf diese Psychopharmaka. Und die bewirkten erstmal, und das ist ziemlich paradox, wenn man sich das so durchliest, das ist Wahnsinn, die größte Nebenwirkung von vielen Psychopharmaka ist, dass sie eine Depression auslösen. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also wenn wir Schmerzen haben und nehmen eine Schmerztablette, dann soll die uns die Schmerzen nehmen. Und wenn da drinstehen würde, die häufigste Nebenwirkung ist, dass sie Schmerzen auslöst, dann würde kein Mensch von uns diese Tablette nehmen, weil ich habe ja schon die Schmerzen. Ja. Ja, ich leide aber an einer Depression, lande nach einem Suizidversuch in der Klinik und bekomme Medikamente, die als Nebenwirkung entsprechend eine Depression auslösen. Okay. Und das ist völlig verrückt. Ja? Darüber hinaus wahnsinnig hohe Abhängigkeit von diesen Medikamenten. Ich habe die also über Wochen hinweg musste ich die nehmen. Und ich habe wahnsinnig lange gebraucht, um die auszuschleusen. Also das war wirklich die Hölle. Es war ein richtiger Entzug, von diesen Tabletten wieder runterzukommen. Ich musste die dann entsprechend immer wieder in einer kleineren Dosis über längeren Zeitraum nehmen. Ging es mir nicht so gut, wurde die nochmal ein bisschen erhöht, um dann nochmal runterzufahren. Also bis ich von diesen Tabletten weg war, das war ganz schlimm. Ich hatte das verdrängt und bin, habe eine Keynote als Speaker, in dem ich eben genau diese Bahngeschichte erzähle, mhm, und die eben darauf abzielt, das, was ich vorhin gesagt habe, den Menschen klar zu machen, bitte lasst es nicht so weit kommen, sucht euch vorher Hilfe. Mhm. Und je öfter ich diese Keynote hielt und je mehr Menschen mich dann auch angesprochen haben, desto eher hatte ich Bauchschmerzen mit dieser Keynote, weil ich plötzlich merkte, ich rufe Menschen auf, sich helfen zu lassen, wenn es ihnen nicht gut geht. Oder umgekehrt, ich rufe Menschen, denen es gut geht, auf, anderen zu helfen, denen es augenscheinlich nicht gut geht, weiß aber ganz genau, wo diese Menschen dann landen. Mhm. Nämlich in überfüllten Kliniken, in einem völlig überlasteten Gesundheitssystem, in dem erstmal Medikamente verschrieben werden, weil wir 6, 7, 8 Monate auf Therapieplätze warten müssen mit mentalen Krankheiten. Und da hatte ich wahnsinnig Bauchschmerzen, weil ich plötzlich, ich hatte so ein richtiges Engelgefühl. Ich rufe Menschen auf, lasst euch helfen, und weiß, wo die landen. Ja. Irgendwo mit Medikamenten komplett weg, und das, da fühlte ich mich schlecht.
Also kam so eine Art Gewissens, wie so Gewissensbisse oder so, oder wie, ja, so Schuldgefühle. Okay, ich weiß, wo die landen, und eigentlich ist es nicht gut und eigentlich will ich es nicht so. Ne? Also
ja.
Ne?
Ja.
Ist das richtig?
Und es gab eine Veranstaltung, da war ich dann entsprechend mit diesem Thema, war ich da auch Teil. Und der liebe Michael war da auch. Ja. Und wir sind so ein bisschen in dieses Thema gekommen. Wir haben uns einige Monate davor in Köln bei einer anderen Veranstaltung kennengelernt, mhm, und hatten uns hier jetzt wieder getroffen. Und eigentlich war es ein lockerer Plausch. Und warum auch immer, da kommt wieder das Universum ins Spiel, im richtigen Moment die richtigen Menschen zu treffen. Ne? Warum auch immer hatte ich plötzlich das Gefühl, mich ihm anzuvertrauen oder meine Bedenken anzuvertrauen. Und plötzlich sagte er zu mir: Mensch, Thomas, kann ich verstehen, hast du schon mal was von Durchbruch-Coaching gehört? Und dann habe ich gesagt, cooler Name, gefällt mir erstmal gut, aber was genau ist Durchbruch-Coaching? Und dann sprach er mich an über die Möglichkeiten von Coaching und Therapie mit Zuhilfenahme von psychedelischen Substanzen. Ich hatte davon schon gehört, natürlich auch mit meiner Vita im Rettungsdienst kannte ich natürlich auch psychedelische Substanzen. In allererster Linie kannte ich sie dann, wenn man sie unkontrolliert und eher so als Party und Spaß dann irgendwo einwirft, was natürlich höchst gefährlich ist. Hatte schon gehört, dass es im Ausland verschiedenste Punkte gibt, ohne genau informiert zu sein, dass das dort eingesetzt wurde. Und habe sofort für mich gespürt, das kann eine Alternative sein. Das könnte eine weitere Exit-Strategie für meinen Gewissensbiss gerade sein, wenn das funktioniert. Und wir hatten dort leider wenig Zeit und haben uns aber dann verabredet, uns sehr kurzfristig danach nochmal zu unterhalten. Und sehr kurzfristig danach uns kurz zu unterhalten, führte dann zu einem über 4-stündigen Telefonat, also die ganze Strecke aus dem Rheinland am Tag später zu mir nach Hause, haben wir dann genutzt zu telefonieren. Und ich bin zu Hause angekommen und habe mir sofort ganz viel Fachliteratur zu diesem Thema dann zu Hilfe genommen und mich da dann reingelesen, habe mich informiert, habe Studien gelesen. Auch da wieder das Glück meiner Ausbildung in der Medizin, dass ich viele dieser Studien dann auch lesen und interpretieren konnte. Ja. Und dann war für mich klar, das ist nicht nur eine Alternative, sondern das kann tatsächlich eine deutliche Verbesserung sein für Menschen, die wirklich mental gerade mehr als nur eine kleine Irritation haben.
Ja. Wow. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es weitergeht. Ja. Also warst du zu Hause, hast dich informiert und dann?
Genau, ich habe dann nach einigen Tagen, habe ich Michael ganz kurze WhatsApp, ich weiß noch ganz genau, hey, ich möchte hier unbedingt Teil des Teams sein, ich möchte das Team kennenlernen, ich möchte die Arbeitsweise kennenlernen, ich möchte das wirklich im Detail von A bis Z kennenlernen und habe wirklich eine unglaubliche Neugierde verspürt, das wirklich so kennenzulernen, dass ich dann auch ruhigen Gewissens sagen kann, ist gut, oder auch dann zu sagen, nee, also ne, hier mit Party oder so haben wir jetzt nichts zu tun, das mal bitte nicht, ne? Und wir erfreuen uns jetzt irgendwelcher Substanzen und erzählen mal jedem, wie toll das ist. Und habe ganz schnell festgestellt, nein, ganz, ganz krasser wissenschaftlicher und therapeutischer Hintergrund, wahnsinnig umfangreich, und habe dann gesagt, okay, diesen Prozess möchte ich selber durchlaufen. Ja. Eben mit meiner Situation, was mir vor 10 Jahren passiert ist, mit der Situation, was mir vor etwas mehr als einem Jahr passiert ist, da zu sagen, okay, ich durchlaufe den Prozess genauso, als ob ich jetzt in einer Akutphase wäre, ob jetzt mit einer Angststörung, mit einem Burnout oder einer Depression. Mhm. Und ja, den Prozess haben wir dann auch vor einiger Zeit dann gestartet.
Wie ging das los genau mit dem Prozess? Also habt ihr angefangen, drüber zu sprechen, wie das genau abläuft? Oder gab es da ein Gespräch richtig? Also
der Start war relativ einfach. Ja. Der Start war dann, pass auf, dann durchläufst du auch den Prozess.
Ja.
Und mehr Informationen habe ich erstmal nicht mehr bekommen.
Aber es ist ja nicht so, dass du hast ja wahrscheinlich nicht direkt die Substanz gekriegt und gesagt, hier, nimm mal.
Genau. Und dann ging es wirklich los und ich war massiv wirklich beeindruckt. Also erstmal wurde die komplette medizinische Seite abgeklopft. Und das war natürlich was für mich als ehemaligen Rettungsdienstler, war das natürlich wahnsinnig wichtig. Also ich habe jetzt einen Anamnesebogen, alle meine Krankheiten von Allergien, Dauermedikation, den ganzen Klassiker, den man so kennt, wenn man irgendwo in der Arztpraxis mal vorstellig wird, diese ganzen Seiten, die man ausfüllt, habe ich dann entsprechend auch ausgefüllt. Und dann ging das erstmal zu einem Mediziner. Ja, also, und mehr ist da erstmal nicht passiert. Das heißt, da guckt dann wirklich ein Mediziner drauf und sagt, jawohl, das geht, oder nein, es geht eben nicht. Bei mir war es so, es geht. Ich habe keine Dauermedikation. Ich habe eine überschaubare Anzahl an so kleineren Allergien, wie man das so kennt. Bin ansonsten auch körperlich fit. Und das ging dann. Und dann ging der Coaching-Prozess los. Der Coaching-Prozess war dann erstmal, und das habe ich in der Tiefe so auch noch nicht erlebt, selbst in meiner Ausbildung als psychologischer Berater, in dem man ja auch in den Coachings mit sehr vielen Tools arbeitet mit den Menschen, habe ich das also in der Tiefe so noch nicht erlebt. Es kam dann ein sogenanntes Deep Ocean Coaching und ein Wave Coaching, das heißt mit deutlich mehr als 200 Fragen, also das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen, deutlich mehr als 200 Fragen, die alles abklopfen, die jeden Gemütszustand einfach mal abklopfen, in denen ich dann eine Antwort gebe, ohne groß nachzudenken, wirklich aus der Intuition heraus. Diese Frage quasi ploppt auf und sofort hast du ja eine Emotion. Also wenn ich frage, hattest du in deiner Kindheit viele Aggressionen oder hast du viel gespielt oder warst du ein Raufbold oder so, hast du sofort Bilder im Kopf. Mhm. Ja? Die haben wir alle. Und sofort kommt eine Emotion und diese Emotion haust du als Antwort direkt rein.
Bei Deep Ocean, und, du sprichst gerade von diesem Deep Ocean Persönlichkeitstest, ne, der zuerst durchlaufen wird.
Genau. Ja, genau. Und das wurde dann ausgewertet und dann ist was, was für mich also wirklich unfassbarer Aha-Effekt. Also wir haben ja jetzt rausgefunden oder ich habe ja erzählt, wie viel ich mich mit mir selbst befasst habe auf dem Weg, überhaupt anderen Menschen zu helfen. Und dann kam die liebe Sarah mit diesem Deep Ocean Coaching um die Ecke und hat mir dann erstmal so ein bisschen die Leviten gelesen, indem sie mir einfach mal so meine Auswertung von meiner Persönlichkeit einfach mal präsentiert hat. Noch lange bevor wir drüber gesprochen haben, einfach das mal hat bei mir wirken lassen. Ja. Und ich bin in einem emotionalen Prozess im Uhrzeigersinn, bin ich diese Sachen durchgegangen und dachte nur, wow, wow, ach herrje.
So sieht das aus. Also wow. Die hören das zwar
genau
nicht.
Genau, das ist es.
Genau, es ist super, super wertvoll, sich selber kennenzulernen. Da werden wir bestimmt noch mal in
Ruhe
sprechen, was das Deep Ocean genau ist. Genau.
Also ich saß in diesem Coaching, wir haben das, weil wir relativ eng getaktet waren mit den Coachings. Wir haben das auch in einem Zoom-Meeting gemacht und ich saß das allererste Mal in einem Meeting vor einer kleinen Maschine, die sich Laptop nannte. Ja. Und mir sind die Tränen gelaufen. Also ich habe wirklich, ich hatte einen dermaßen Spiegel vor der Nase. Ich habe mich in diesem Deep Ocean, habe ich mich so wiedererkannt, dass auch da wieder erstmal sämtliche Emotionen aufgegangen sind. Und es ist alles geflossen, was so fließen kann. Mhm. Das war schon wahnsinnig intensiv, ja.
Ja.
Ja. War das eher schön und befreiend oder eher beängstigend?
Beides, wobei das beängstigend auch im positiven Aspekt war. Es war natürlich befreiend, weil du bekommst plötzlich Antworten auf Fragen, die du dir vielleicht so noch gar nicht gestellt hast, ja, die dann aber logisch sind. Und es war ein Stück weit beängstigend, weil du genau weißt, okay, du hast jetzt ein Viertel von diesem Kreis, hast du jetzt durch. Mhm. Und das passte, wie man so schön sagt, wie die Faust aufs Auge. Ja. Was kommt denn da jetzt noch? Ne? Mhm. Ja. Also da hast du dann schon Respekt vor. Gehst aber sofort mit einer Neugierde ran, weil du sagst, der erste Teil hat schon gepasst. Ich erkenne mich hier gerade wieder. Und dann ist, so war es bei mir zumindest, eine unglaubliche Neugierde geweckt worden, diese restlichen Fragen, die dann aufkommen, da auch noch zu beantworten. Und wie geht's jetzt weiter? Wie sind die anderen Teile der Persönlichkeit? Mhm.
Also hat Deep Ocean praktisch für dich ein Stück weit die Frage beantwortet, wer bin ich?
Ja, genau. Also Deep Ocean war für mich die Grundlage, vielleicht nicht unbedingt, wer bin ich, aber wo komme ich her? Warum ist es so, wie es ist?
Ja.
Und das hat eine ganz andere Frage bei mir aufgeworfen, nämlich wenn ich der Frage nachgehe, wer bin ich, ist es für mich ganz wichtig zu sehen, wo komme ich denn her? Was ist denn so meine Programmierung? Ne? Was ist denn so meine Basis? Auf welcher Grundlage baut denn alles auf? Ja. Natürlich kann ich mich, wenn ich der Klassiker, ne? Wir fahren irgendwo, stehen an der Ampel, sie wird grün und der vor uns fährt nicht, ne? Da flippen wir einfach mal aus und hupen und schreien mal, warum der Blödmann jetzt nicht fährt. Mhm. Ne? Natürlich kann ich mir tausendmal sagen, das willst du nicht, ne? Gewöhn dir das mal ab. Kriege ich vielleicht sogar hin. Aber zu erfahren, warum ist denn das so?
Ja.
Warum fahre ich denn bei einer Situation aus der Haut? Oder umgekehrt. Warum fange ich denn bei einer anderen Situation an, so in eine Emotion zu gehen und bin vielleicht traurig? Oder ganz wichtig, warum opfere ich mich vielleicht für andere auf, ohne selbst zu erkennen, dass mein Akku gerade vollkommen leer ist?
Mhm.
Ja, wo kommt das her? Auf welcher Basis beruht das alles? Und das war unglaublich wertvoll.
Ja, spannend. Ja, das hat dir wirklich viel gebracht, schon alleine dieser Prozess, dieses Coaching des Deep Oceans. Und dann bist du ja noch mal weitergegangen. Es ging ja dann noch einen Schritt weiter. Nimm uns da gerne noch mal mit.
Genau,
es folgten dann noch zwei weitere Coachings. Also damit ja nicht genug. Das war ja nur in Anführungszeichen der Einstieg. Es folgte dann das sogenannte Wave-Coaching. Auch anhand dieser Fragen. Und jetzt wurde aber ein weiteres Tool, da ging es nicht um die Persönlichkeit, sondern um das Verhalten.
Mhm.
Das wurde jetzt auch ausgewertet. Das hat die wundervolle Janine mit mir gemacht und auch sie hat es geschafft, dass mir Tränen liefen. Denn jetzt hatte ich eine wahnsinnige Erkenntnis. Ich hatte die Basis, das, was ich vorhin sagte, was ist die Grundlage, was ist meine Persönlichkeit, und konnte jetzt mein Verhalten, was diese Persönlichkeit angeht, konnte ich oben drüber decken.
Mhm.
Und dann konnte ich plötzlich sehen, okay, so ein bisschen darf ich das ausplaudern, soweit, wie es sich gut anfühlt. Ich habe sehr hohe Empathiewerte.
Mhm.
Ja, das ist so, in meinem Deep Ocean ist der Bereich Empathie sehr hoch. Normal für Menschen, die viel in sozialen Berufen dann reingehen. Wenn man allerdings einen sehr hohen Empathiewert hat, dann neigt man auch dazu, eben sehr viel von sich selber zu verlieren, weil man viel für andere macht.
Ja.
Und im Deep Ocean wurde mir zwar klar, warum ich im Rettungsdienst gearbeitet habe, warum ich gerne anderen Menschen helfe, aber mir wurde nicht klar, dass das meine Energie auch entzieht. Das wiederum wurde in diesem Wave-Coaching dann natürlich vollkommen klar, weil es drüber gedeckt wurde. Und somit konnte ich plötzlich meine Basis sehen, ich konnte mein Verhalten sehen und konnte sehen, okay, in welche Richtung geht es jetzt, dass es mir nicht gut geht und was brauche ich, um die Richtung zu drehen?
Mhm.
Also anhand dieser beiden Tools dann wirklich zu sagen, was ist ein entsprechendes Tool, welches mir hilft. Und das möchte ich hier unbedingt sagen, denn das ist ganz, ganz wichtig. Wenn jemand, wie in meinem Fall, sehr hohe Empathiewerte hat, es wird ganz oft draußen in Coachings, in Therapien, wird uns beigebracht, wir müssen auch mal Nein sagen. Das ist vom Grundsatz her auch wichtig. Wenn man jetzt aber hohe Empathiewerte hat und das ist sehr ausgeprägt, dann kann man nicht Nein sagen. Würde ich jetzt urplötzlich einfach Nein sagen, würde ich mich wahnsinnig schlecht fühlen. Denn das geht gegen meine Basis. Das geht gegen meine Persönlichkeit.
Ja.
Also kann ich anhand dieser beiden Tools, kann ich aber entwickeln, und das ist ein wunderbarer Satz, den die liebe Janine mit mir gemeinsam entwickelt hat, zu sagen, ich helfe sehr gerne. Grundsätzlich ja, aber im Augenblick brauche ich meine Empathie für mich alleine. Wenn das für dich okay ist, gerne nächste Woche, gerne morgen, aber gerade geht es mir nicht so gut. Es tut mir leid, ich kann dir gerade nicht helfen.
Ja.
Und das fühlte sich für mich gut an, denn das ist kein generelles Nein, sondern es ist die Erklärung und die Reflexion, dass ich meine Kräfte, mein Akku gerade für mich selber brauche. Und das war absolut großartig, das so zu sehen und daraus auch überhaupt mal eine Bewältigungsstrategie erarbeiten zu können nach 46 Jahren mit dieser Persönlichkeit.
Ja.
Du hast also deine Empathie dir selbst entgegengebracht.
Genau.
Habt ihr daraus eine Intention abgeleitet für deine psychedelische Reise?
Ja, definitiv. Also wir haben die Intention rausgebracht, weil ich dann natürlich sagte, okay, das ist jetzt erstmal neu, ne? Also es ist so ein Nein-Light. Das ist schon okay. Es fühlt sich, wenn ich es so bewusst für mich selber entsprechend vorsage, wenn ich mich in Situationen hineinversetze, fühlt es sich gut an. Das ist ja aber dann Trainingsweltmeister, ne? Also ich setze mich bewusst in so eine Situation, denk das durch und sage, das fühlt sich gut an. Damit gewinnst du ja kein Spiel draus. Ne? Das Spiel gewinnst du ja erst dann, wenn du auch so reagierst. Wenn du jetzt wirklich jemanden in deinem Umfeld hast und du sagst jetzt wirklich, stopp, ich brauch's gerade für mich selber, grundsätzlich ja, aber gerade nicht. Und diese Verdrahtung, nenne ich sie jetzt mal, die muss natürlich da sein. Ich kann es mir den ganzen Tag sagen, aber wenn ich die Verdrahtung nicht habe, dann wird es nicht funktionieren.
Du musst es quasi erfahren, erleben, also quasi in die Praxis mitnehmen. Also es geht nicht nur darum, das in die Theorie zu wissen, dass du das sagen könntest oder sagen kannst für dich. Es geht jetzt mit einem Menschen, der gegenübersteht, das quasi in die Praxis anzuwenden. Also quasi keine Theorie, sondern dass du das anwendest. Und das ist oft ja diese Herausforderung, weil wir wissen so vieles, aber das dann umzusetzen in Alltagssituationen ist relativ schwierig. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass wenn du mit dieser Intention in diese psychedelische Reise gegangen bist, das dann auch nochmal zu verkörpern oder zu erleben.
Ja.
Ist das richtig?
Genau, also es muss intuitiv kommen.
Ja.
Ich kann mir das, wie ich eben schon sagte, ich kann mir das natürlich den ganzen Tag vorsagen.
Ja.
Wenn es zu der Situation kommt, werde ich aber instinktiv wieder so reagieren, wie ich die letzten 46 Jahre reagiert habe, nämlich mit diesem Bauplan im Kopf,
mit dieser
Konditionierung im Kopf, oh ja, da musst du sofort helfen.
Ja.
Das heißt, dieser Bauplan, der muss einfach nur neu geschrieben werden.
Ja.
Und das schaffst du natürlich nur, wenn du ganz tief bei dir selber anfangen kannst, diese Strukturen erstmal zu lösen.
Ja.
Ja, du kannst nicht über eine vorhandene Struktur eine andere decken. Das wird nicht funktionieren.
Nee.
Sondern du musst diese Struktur erstmal lösen. Und um die lösen zu können, musst du erstmal ganz tief abtauchen.
Ja. Und das hast du dann gemacht.
Das habe ich dann gemacht. Wir hatten allerdings noch ein Coaching. Das hat dann Michael mit mir selber gemacht. Und ja, da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt, denn es ging da um die Archetypen nach Campbell. Das hatte ich in meiner Ausbildung als psychologischer Berater, ein unglaublich wertvolles Tool. Und das passiert ja immer sehr oft, ja? Wenn du bei irgendeiner Sache bist du vom Fach und hast eine gewisse Expertise und jemand anderes unterhält sich dann mit dir, mit auch dieser Expertise, und plötzlich stellst du fest, oh Mann, warum habe ich dieses Tool bei mir selber noch gar nicht angewandt? Ja? Also 20, 30 unzählige Male mit Archetypen, mit Menschen gearbeitet und bei mir selber noch nie gemacht und dann mich wirklich mal mit ihm gemeinsam hingesetzt in diesem sehr intensiven Coaching die wichtigsten Menschen aufgezählt, die es bisher so in meinem Leben gab, die mich in Etappen oder mein ganzes Leben begleitet haben, gewisse Archetypen dann zugeordnet und mir selber dann am Ende auch ein Archetyp zugeordnet. Und als ich den für mich hatte, hatte ich erstmal so einen Moment, da musste ich schlucken und dachte, oh Mann, den willst du nicht haben. Oh. Also er passt von den ganzen Auswertungen, aber das möchte ich bitte nicht sein.
Ja. Oh ja. Oh ja, da kam der Spiegel.
Ja, es kam nicht nur der Spiegel, es war wirklich das, nicht nur das Spiegelbild, mich jetzt zu sehen und zu sagen, aha, sondern tatsächlich ein Spiegelbild von mir zu sehen, von dem ich sagte, so möchtest du nicht sein. Ja. Das ist nicht das, was du möchtest. Dort möchtest du nicht hin.
Ja, okay. Ja, also ich meinte gerade im Spiegel im Zuge dessen, dass wir nicht nur das diese Lichtseite von uns sehen wollen oder ne, das ist ja das, was wir wollen, sondern wir sind ja beides, ne, so dieses Licht und Schatten, ich sage immer, das ganzheitlich zu betrachten, dass wir auch in die Schattenanteile schauen dürfen und die wir nicht sehen wollen, aber die wichtig sind.
Ja, und, wo Licht ist, da ist auch Schatten, ne?
Genau.
Definitiv, und oftmals ist der Schatten ja sogar noch wertvoller, ne? Ja. Wie ich eingangs ja sagte, das kennen wir ja alle. Wenn wir in der Sonne spazieren, dann geht's uns gut und dann machen wir uns wenig Gedanken und genau. Kaum fängt's an zu regnen, dann wollen wir die Situation abstellen. Aber sie gehören nun mal beide dazu, ne?
Ja, genau. Ja, ich bin jetzt sehr, sehr neugierig, wie deine, und also, und bis hierhin mal ganz kurz zu erwähnen, alleine schon dieses Deep Ocean Coaching, diese Persönlichkeitstestanalyse, die zwei Coachings, die danach kamen, alleine schon diese drei Sachen haben ja so, so viel in dir bewirkt und gelöst oder ausgelöst. Und schon alleine das hat so eine hohe Wertigkeit. Und wir sind ja noch nicht mal quasi am Gipfel, sage ich mal, von Durchbruch-Coaching. Das gehört natürlich dazu, aber ich finde schon alleine, wenn man dich hört, wie du darüber sprichst, über diese drei Coachings, die passieren bis zu dieser eigentlichen psychedelischen Reise, schon alleine die sind so unglaublich wertvoll.
Ja, und dann kommt die Substanz dazu als unspezifischer Verstärker.
Genau, also bevor wir zur Substanz kommen, Tanja, du hast es gerade richtig gesagt, letzten Endes diente das allerdings nur, in Anführungszeichen, der Vorbereitung.
Ja,
genau.
Also auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, was ich überhaupt mal lernen durfte. Ja. Und es war nur Vorbereitung. Und das ist mir an der Stelle ganz, ganz wichtig. Wir müssen nicht ein Burnout, eine Depression, eine Angststörung haben, sondern wie viele Menschen draußen, die vielleicht auch in verantwortungsvollen Positionen sind, die vielleicht auch andere Menschen führen, weil es ihr Job ist, irgendwo auf einer Management-Ebene oder in ähnlichen Situationen, wissen gar nicht, was ist denn die Persönlichkeit?
Ja.
Wie oft regen wir uns vielleicht über unseren Chef auf, weil er in irgendeiner Situation merkwürdig reagiert hat und er weiß vielleicht gar nicht, warum er so reagiert hat.
Genau.
Also einfach mal so ein Deep Ocean Coaching, so ein Wave Coaching drüber packen und einfach mal, ich muss nicht eine mentale Erkrankung haben, um Gottes Willen.
Ja.
Ich darf auch einfach mal, wenn es mir gut geht und ich bin neugierig, hinterfragen, hey, warum reagiere ich draußen in meinem ganz normalen Alltag so, wie ich reagiere? Wo kommt denn das her? Das ist wahnsinnig spannend.
Ja. Ja,
nicht warten, bis ich irgendwo in ein Loch falle,
ja,
bis eine Krise mich einholt. Einfach mal aus der gesunden Neugierde, die wir Menschen alle in uns tragen, sagen, hey, was ist denn eigentlich meine Persönlichkeit? Ich meine, die entwickelt sich im Alter 0 bis 7. Ja? Also kein Mensch, der auf die 50 zugeht, setzt sich an den Tisch und sagt, ja, ja, von 0 bis 7 habe ich die und die Persönlichkeit entwickelt und das ist sie.
Mhm.
Das weiß niemand.
Ja.
Ja, aber das rauszufinden ist schon unglaublich spannend, selbst ohne eine Erkrankung.
Ja, natürlich. Mhm. Also für mich sollte jeder Mensch sich beschäftigen mit seiner eigenen Persönlichkeit, so wie dieses, okay, warum reagiere ich so, wie ich reagiere, warum bin ich so, wie ich bin? Und wenn ich das über mich kennengelernt habe, dann kann ich auch viel, viel besser mit anderen Menschen umgehen, also beziehungsweise auch in Kommunikation gehen, oder ich habe eine viel bessere Verständnis gleichzeitig, also auch für mich, aber auch für andere Menschen, davon abgesehen ist. Wir reden gar nicht hier dafür, dass wir depressiv sein müssen oder erkrankt sein müssen, sondern dass es für jeden gesunden Menschen auch eine Bereicherung ist.
Genau. Ja, definitiv. Sich selbst kennenlernen ist somit das Wertvollste, was man machen kann im Leben, oder?
Ja. Ja, also wirklich, wie ich eben sagte, zu wissen, warum ist es so, wie es ist, ne? Also warum reagiere ich so? Warum ist das so? Und allein das hätte schon wahnsinnig viel bewirkt, aber in meinem Fall war es ja ausschließlich die Vorbereitung für den Höhepunkt der Situation. Und das war dann das Arbeiten mit den psychedelischen Substanzen. Ja. Ein unglaublicher Tag, auch dort wieder wahnsinnig professionell aufgestellt, letzten Endes in einer 2-zu-1 Betreuung, also auch das ist absolut außergewöhnlich. Vielleicht hat der ein oder andere von den Zuhörern und Zuhörerinnen das schon mal irgendwo gesehen. Oftmals irgendwie 10 Leute, die dann irgendwo in so einem fragwürdigen Retreat dann Substanzen nehmen und irgendeiner läuft dann so ein bisschen durch und guckt mal, ob alles in Ordnung ist. Wahnsinn, also wirklich psychedelisches Harakiri, ja. Ich war der Einzige, es drehte sich einen ganzen Tag lang. Also wir begannen morgens und es ging bis in den frühen Abend. Es drehte sich ausschließlich um mich. 2-zu-1 Betreuung, das heißt, ich war permanent entsprechend unter Beobachtung. Wir haben das Ganze auf meinen Wunsch hin dann entsprechend auch aufgezeichnet. Mhm. Das war also für mich dann auch viele Tage später immer noch mal eine sehr große Bereicherung, mir diese ganze Reise anzugucken. Ja. Und letzten Endes begann es mit einem Einstieg, der mir sehr vertraut war, mit einer Meditation, mit großer Körperarbeit wirklich überall reinzuspüren und dann nach und nach diese Substanz dann entsprechend wirken zu lassen. Auch da wieder die professionelle Begleitung, genau zu gucken, ist die Substanz jetzt so angekommen, wie wir sie wirklich brauchen, um zu arbeiten. Also das ist mir an dieser Stelle ganz wichtig. Es geht hier nicht um ein Abschießen oder Hochschießen mit irgendwelchen Substanzen. Und ich war jetzt der Meinung, ich könnte durch den Raum fliegen. Also das sind so die Irrtümer, die mir bei dem Erzählen von Menschen, die mir dann immer schnell klar geworden sind. Also man ist komplett da, ja. Also man hat eine psychedelische Wirkung. Ich sage immer, die Scheinwerfer gehen halt einfach ein Stück weiter auf, klar. Aber ich habe gegessen, ich habe getrunken. Das Trinken nach Aufforderung, denn unter psychedelischen Substanzen verliert man so ein bisschen das Durstgefühl. Also auch da war immer mal wieder so, Thomas, trink mal bitte dein Wasser oder dein Tee aus. Ich konnte ganz normal zur Toilette gehen, ganz normal was essen. Wir haben uns zwischen den Coachings, haben wir uns auch über Musik unterhalten und Musik dann gehört, in Meditation, angenehmen Duft mit Räucherstäbchen, also wirklich eine sehr konkonartige Umgebung geschaffen, in der ich mich auch sehr schnell fallen lassen konnte. Ja. Und ich habe dann recht schnell gemerkt, dass die Substanzen dann wirken und bin voller Vorfreude dann wirklich in diese Reise gegangen, die eine 2 wahnsinnige Erkenntnisse für mich dann brachten.
Ja. Welche waren das?
Die erste Erkenntnis war, ich hatte das in Meditation schon versucht, habe es aber leider nicht erreicht, war eine Begegnung mit mir selber als Kind. Ich versuche es einfach mal so ein bisschen plakativ. Ich bin dann mit Musik, mit einer Augenbinde, um dann mich wirklich schön konzentrieren zu können und auch wirklich fließen zu können, bin ich dann so ein bisschen in den Weltraum abgetaucht. Es waren dann ganz viele Sterne, fühlte sich so ein bisschen schwerelos an. Mhm. Und ich flog entsprechend durch diesen Weltraum und sah plötzlich in so einem kleinen Planeten, sah ich einen kleinen Jungen. Und den habe ich sofort wiedererkannt, denn das war ich als Grundschüler. Und ich war in der Lage, sofort nicht nur zu erkennen, dass ich das bin, sondern ich konnte sofort in eine Kommunikation mit diesem kleinen Jungen mit mir selber konnte ich sofort in eine Kommunikation gehen. Und zwar, das war außergewöhnlich beiderseits. Also der erwachsene Thomas konnte mit dem Kind Thomas sprechen. Mhm. Ich konnte dem Kind die Angst nehmen. Ich habe gesagt, ich bin für dich da. Oh, wow. Wir haben uns jetzt hier gerade getroffen. Ich passe auf dich auf. Mhm. Und ganz wichtig, du hast Zeit. Mach, was du möchtest. Mhm. Wenn du spielen möchtest, spiel. Mach einfach alle Dinge, die du möchtest. Wir kennen das alle entweder selber noch aus der Kinderzeit oder wenn wir Kinder draußen beobachten, die sind immer im Hier und Jetzt, ne? Die spielen, da ist der vorbeifliegende Schmetterling ist wichtig. Da ist alles drumherum völlig unwichtig, solange dieser Schmetterling flattert. Und dann kommen wir Erwachsene ganz oft und sagen zu den Kindern, hey, komm, ja, wir müssen los. Ja. Wir wollen noch nach dort oder wir müssen noch dahin. Mhm. Und als Kind muss man immer irgendwie weg. Ja. Man muss immer den Verpflichtungen der Erwachsenen hinterhergehen. Und das konnte ich meinem inneren Kind, meinem kleinen Kind dann sagen, hey, spiel einfach, ich bin für dich da und ich passe auch auf dich auf. Und umgekehrt habe ich dann auch wirklich mit diesen Kinderaugen mich selber gesehen als Erwachsener da stehen und habe mich auch immer wieder rückversichert, ob der jetzt auch wirklich da ist. Ja? Nicht, dass der jetzt abhaut. Mhm. Und bei der Situation ist dann wirklich rausgekommen, dass ich als kleines Kind im Mittagsschlaf mal aufgewacht bin und meine Mutter hatte ganz kurz das Haus verlassen. Also sie war in unmittelbarer Nähe, es handelte sich nur um wenige Minuten, aber genau Murphys Gesetz, ja, genau in dem Moment bin ich aufgewacht, bin aus meinem Kinderbett gekrabbelt, bin aus meinem Kinderzimmer, suchte meine Mutter, die für einen Moment nicht da war. Mhm. Diese Situation habe ich wieder mit dieser auf dieser Reise durch eben die Möglichkeit, tief in mir, in die Erinnerung einzutauchen, habe ich diese Situation wieder vor mir gesehen. Also ich hätte mich an die vorher nicht erinnern können.
Ja, spannend.
Und dann die Heilung, zu sagen, hey, es ist alles gut, ich bin da. Es passt jemand auf dich auf. Hab keine Angst. Das war eine großartige Erkenntnis. Und wir haben dann kleine Glühwürmchen, kleine Planeten gefangen gemeinsam. Wir haben dann gespielt, wir haben Blumen gepflückt. Es war wunderschön. Mhm. Und ich habe seit dieser Reise eine, und das ist geblieben, eine sehr, sehr, sehr tiefe Verbindung zu mir selber, die ich all die Jahre davor nicht gespürt hatte, an die ich nicht rankam.
Wow. Würdest du sagen, dass du eine Verbindung herstellen könntest zu dem kleinen Thomas, der bei Mittagsschlaf aufgewacht ist und verlassen wurde? Und dem Thomas später, der in Beziehungen der empathische Diener war, um diesen Verlust vielleicht nicht mehr erleben zu müssen?
Ja, das ist das Interessante. Nicht direkt. Also genau das, was du jetzt sagtest, ist Bestandteil des weiteren Programmes. Denn nach der Reise geht es ja mit den Coachings, wie ich sie vorher beschrieben habe, geht es ja nochmal weiter.
Okay, wir wollen nicht vorweggreifen.
Genau, denn du hast dieses ganze Prozedere danach nochmal. Und dann werden dir ja Dinge klar. Ja. Zunächst mal war es für mich überhaupt wichtig und nur so möglich, diesen Kontakt überhaupt herzustellen.
Ja.
Ja? Und diese Verbindung dann auch zu halten, das war mir ohne diese Reise bis dahin nicht möglich gewesen, auch nicht unter Hypnose.
Ja. Mhm. Ja, das finde ich auch so spannend. Ich kenne das ja tatsächlich auch aus eigener Erfahrung. Ich finde das so faszinierend, wie wir eigentlich, wie du schon sagst, selbst mit Hypnose, mit Coaching oder wie auch immer, gar nicht an so tiefe Sachen drankommen, die aber in uns gespeichert sind. Ne? Wir dürfen nicht vergessen, diese Situationen oder diese Emotionen, die wir damals gespürt haben, haben sich in unserem Gehirn, Nervensystem, wie auch immer, abgespeichert. Und der kleine Junge oder in dem Moment diese Situation kam ja nicht umsonst hoch. Das heißt, es hat irgendwie in dir noch gewirkt, auch wenn es nur unbewusst war. Und du durftest das in dem Moment nochmal erleben. Und der kleine Junge hat Sicherheit gebraucht, dieses Ich bin, ne? Also so, ich bin da und das war ihm ganz wichtig. Und du hast hier und jetzt diese Situation nochmal. Bist du denn in die Emotion gekommen? Also hast du es auch gespürt? Konntest du es irgendwie spüren, dass dieser kleine Thomas eine Unsicherheit verspürt hat? Und konntest du ihm das dann gleichzeitig quasi geben? Also hast du dieses Gefühl in dir in dem Moment verspürt?
Ich habe das sofort gespürt. Ja. Ich habe sofort gespürt, da steht ein kleiner Junge, der gerade völlig verängstigt und verunsichert ist. Ja? Der wirklich sich umschaut, muss ich jetzt hier wieder weg? Passt hier jemand auf mich auf? bin ich alleine? Mhm. Also diese Frage, ich habe gerade Angst, ich fühle mich alleine, die habe ich sofort gefühlt. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich hatte in der Depression, ich hatte 2 Jahre Therapie. Mhm. Und natürlich geht es in dieser Therapie, und das waren verschiedenste großartige Therapeutinnen und Therapeuten, natürlich geht es da auch um Kindheitserlebnisse. Mhm. Logisch, natürlich geht es ein Stück weit darum, was kann denn so eine Depression auslösen? Und da sind wir nicht einfach mal so die letzten Jahre in den Rettungsdienst, in das Berufsumfeld gegangen, sondern auch in die Kindheit. Mhm. Ich hatte mehrere Monate Psychopharmaka genommen und trotzdem bin ich genau an diesen Punkt, bin ich nicht rangekommen. Ja. Und hier unter den Substanzen bin ich an den Punkt rangekommen, noch bevor wir überhaupt ins Coaching eingestiegen sind.
Ja.
Es war tatsächlich in der Entspannungsphase. Mhm. Also die Substanzen wirkten, ich legte mich hin nach der Körperarbeit, ich konnte die Zehen spüren, ich war in der Meditation und wie gesagt, ich schwebte so ein bisschen durch dieses Weltall, einfach wohlfühlen,
ja,
als Basis, bevor wir überhaupt anfangen zu arbeiten,
ja,
und schon kommt, und jetzt sind wir, und schon kommt ein Durchbruch.
Ja, ja, ja.
Also ohne, dass überhaupt irgendein Satz gefallen ist, ohne dass wir überhaupt in die Arbeit gegangen sind, ja, begegnete mir dieses kleine Kind, begegnete mir,
ja,
ja, mein Ich.
Ja, ja, da habe ich direkt so 2 Gedanken. Das ist genau das, was du sagst. Du bist in diese Entspannung gekommen. Du hast dich sicher gefühlt, du hast dich wohl gefühlt. Und das ist ja die Atmosphäre der Trip-Sitter, der Coaches, die dich dabei begleiten. Du hast dich wohl gefühlt. Und dann kommt das Psychedelikum und macht genau das, wo du eigentlich mit dem Verstand vielleicht gar nicht dran gehen möchtest. Oder unser System schützt uns ja immer wieder von so, ich sag mal, in Anführungszeichen, traumatischen Erlebnissen. Schützt es immer wieder, weil das damals einfach vielleicht in dem Moment zu schmerzhaft war. Und jetzt hattest du die Möglichkeit, das mit so einem wohlwollenden, mit so einem entspannten Gefühl nochmal da reinzugehen und das zu prozessieren. Und ach, das finde ich so, so wertvoll, wirklich.
Du hast es gerade richtig gesagt, Tanja, es geht, selbst wenn wir bereit sind,
ja,
tief in uns zu graben, uns diesen Spiegel vorzuhalten. Du hast gerade einen wundervollen Satz gesagt, der so dramatisch wahr ist, mhm, unser System schützt uns.
Ja.
Wir schaffen es nicht. Ich hätte diese Situation nicht hervorkramen können,
ja,
denn das System hätte diese Tür immer wieder zugemacht, um mich selber davor zu schützen.
Genau.
Egal mit welcher Bereitschaft ich jetzt reingegangen wäre, mit mir selber oder an mir zu arbeiten.
Mhm.
Ich wäre einfach nicht rangekommen. Es ist die Nadel im Heuhaufen, diese berühmte, und du findest sie nicht. Du hast keine Chance, weil dieses System es immer ablockt. Das ist eben genau diese Verdrahtung. Das ist eben diese Konditionierung.
Ja. Ja, wundervoll, so wertvoll. Genau, du hattest gerade gesagt, das waren 2 Erkenntnisse. Also die,
ja,
eine hast du jetzt mitgeteilt, was ich finde, was schon einfach lebensverändert tatsächlich ist, ne? Wie du sagst, ein Durchbruch. Und jetzt bin ich sehr gespannt auf die zweite Erkenntnis.
Ja, so ein Trip, weil er eben über mehrere Stunden geht, läuft so ein bisschen wellenförmig ab, ne? Eben, weil wir hier wirklich über so eine Schwellendosis sprechen, also nicht, wie ich eben schon sagte, zu gedröhnt mit irgendwelchen Substanzen, sondern wirklich in einem Schwellenbereich sind, der auch immer wieder mal nachgesteuert werden kann, nachgesteuert wird, je nach Wichtigkeit, läuft dieser Trip immer so ein bisschen wellenförmig ab. Wellenförmig bedeutet, du bist stellenweise komplett da und hast eigentlich von den Substanzen nur noch die Wirkung, dass vielleicht ein Muster an der Tapete so ein bisschen wabert. Oder bei mir war es der Marmorfußboden, den fand ich in einem Moment, fand ich den sehr spannend, weil der immer so ineinander verschwommen ist. Das ist auch toll, sowas mal sehen zu dürfen. Hat dann aber weniger den therapeutischen Effekt, sondern du bist dann eher so ein bisschen raus. Kannst dann aber sehr schnell... Ich bin ein sehr musikalischer Mensch, ich bin sehr, sehr affin für Musik, kannst dann aber sehr schnell mit Musik auch wieder in deiner Reise tiefer eintauchen. Und das ist mehrfach passiert, dass ich mal wieder rauskam. Das waren dann die Momente, man redet ein bisschen über Musik, man trinkt noch mal was, man ruht sich einfach so ein bisschen aus,
mhm,
geht dann noch mal ein bisschen tiefer rein und arbeitet. Und dann ist eine zweite Erkenntnis, die du angesprochen hast, ist mir passiert, Und wir alle Menschen oder wir Menschen wissen alle, wie schwer es ist, Dinge loszulassen. Mhm. Wenn wir irgendwelche Erfahrungen gemacht haben, wenn wir in einer Trauersituation vielleicht waren, einfach Dinge loszulassen, Dinge zu akzeptieren, ja. Dinge, die nicht mehr sind, und uns davon zu verabschieden, Platz für etwas Neues zu schaffen. Und ich gehöre dazu, mir fällt es sehr schwer, Dinge loszulassen. Und je größer die Bedeutung das für mich hat, diese Situation, desto schwieriger ist sie für mich loszulassen. Und ich hatte dann, auch da bin ich wieder abgetaucht. Und ich war ein bisschen inspiriert, weil ich einige Zeit davor an einem großen Fluss vorbeispaziert bin und hatte einige Schiffe mir angeguckt und hatte dieses Bild wieder gesehen auf dieser Reise. Und plötzlich fuhren Schiffe an mir vorbei, die waren beladen mit überdimensional großen Kisten. Und in diesen Kisten waren Dinge, die ich loslassen wollte, die ich loslassen durfte. Und jetzt ist was ganz Interessantes passiert. Es waren Kisten, denen ich, und das habe ich auch wirklich gemacht, das ist auf dem Video sehr gut zu erkennen, es waren Kisten, denen ich hinterhergewunken habe und habe sie freudig mit einem Lächeln verabschiedet. Ja. Genauso waren aber auch Kisten dabei, die ich unter Tränen verabschiedet habe. Ja. Also ich bin durch alle Emotionen gegangen, mit einem lächelnden, winkenden Tschüss bis hin zu einem heulenden, ich würde dich am liebsten festklammern, war alles dabei. Und das Erstaunliche für mich waren zwei Dinge. Einerseits, wie einfach ich diese Emotionen zulassen konnte und dadurch auch loslassen konnte, denn ich stand nicht in mir drin, ich stand wirklich neben mir, habe die Emotionen mitgenommen, aber konnte es in einer sehr, sehr weichen, in einer sehr positiven Atmosphäre sehen. Und der zweite Punkt war, wie viele Kisten ich nicht sehen konnte, also deren Inhalt ich nicht sehen konnte. Das heißt, ich habe in dem Moment Dinge losgelassen, die tief in mir drin waren, die losgelassen werden müssen und dürfen, die ich gar nicht benennen konnte.
Ja.
Und das war für mich eine unglaubliche Erkenntnis, zu sagen, wow, was ist denn, also wenn wir uns überhaupt mal überlegen, was ist denn so in uns drin, was uns belastet?
Ja.
Und jetzt noch zu überlegen, das ist die Spitze des Eisbergs. Was ist denn da noch tiefer drin, was wir gar nicht benennen können?
Ja.
Was uns aber trotzdem belastet, was wir gar nicht wissen? Und selbst das loslassen zu können, das war ein Gefühl, als ob man mir Tonnen von den Schultern nimmt.
Wollte ich gerade sagen, wie so eine Befreiung, ne? Wie so,
definitiv.
Wie so ein schwerer Rucksack, ne, der auf einem die ganze Zeit hängt, den wir gar nicht sehen, aber spüren und dann einfach so, oh, weg damit.
Und vielleicht an der Stelle, für die Menschen, die diese Erfahrung noch nicht machen durften, zu weinen, aus einer Traurigkeit zu weinen, ist unter psychedelischen Substanzen intensiver. Das Weinen per se ist sehr viel intensiver. Es kommt von sehr viel tiefer raus. Der Schmerz, den dieses Weinen verursacht, der ist allerdings weg.
Ja.
Und das ist eben das Schöne. Es ist ein wahnsinniges, angenehmes Weinen. Ich habe es einige Tage danach in einer Erzählung habe ich es als sogenanntes Abweinen habe ich es getauft, weil man einfach die Dinge, ja, die fallen von einem ab. In dem Fall fallen sie nicht ab, sondern sie werden rausgeweint. Und deswegen nannte ich das Abweinen. Der Schmerz ist weg, das Weinen ist aber intensiv da und das ist ein ganz tolles Gefühl.
Hattest du dadurch auch ein Gefühl der Freude, was genauso intensiv war?
Ja, also in die Tiefen der Emotionen zu gehen, funktioniert mit allen Emotionen.
Ja.
Also wie ich eben schon sagte, Dinge, die traurig sind, die Schmerzen verursachen, auch in die konnte ich tief eintauchen, ohne die Schmerzen zu fühlen. Das ist wiederum der Vorteil von einer psychedelischen Substanz. Der Schmerz, die Trauer ist weg. Bitte?
Du kannst die Traurigkeit akzeptieren.
Genau. Du akzeptierst es, es ist da. Du begegnest ihr vielleicht sogar mit einem kleinen Lächeln. Ach, guck mal da, ich bin gerade traurig. Während du, und jetzt kommt genau der umgekehrte Faktor, während du die ganzen Glücksmomente intensiv als Glücksmoment auch wahrnimmst. Mhm. Ich sagte es eben mit meinem kleinen Kind, so kleine Planeten und wie so Glühwürmchen gepflückt. Auch das ist auf dem Video sehr schön zu sehen, dass ich so eine Handbewegung mache, so als ob man Dinge aus der Luft fängt und steckt die dann so in sein Herz mit rein. Das habe ich ganz intensiv gefühlt und das verstärkt sich. Also es ist keine Traurigkeit da, es ist kein Schmerz da und trotzdem sind alle Emotionen da.
Ja.
Verrückt.
Ja, das ist genau das, was, wie du schon sagst, was die Psychedelika ja machen. Und wir haben so oft das Wort Emotionen jetzt gehört und in den Mund genommen. Und das ist für mich ja als Emotionscoach einfach so wertvoll. Deswegen liebe ich auch diese Arbeit mit Psychedelika, weil es gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, ich habe keine Emotionen oder haben Angst vor Emotionen oder haben so viel Schmerz und alte Wunden, von denen sie eigentlich am liebsten nicht mehr spüren wollen. Und das ist genau das Schöne. Aber wir sind Menschen und Menschen haben Emotionen und alles, was wir tun, tun wir aus einer Emotion heraus. Und selbst wenn das 40 Jahre her ist, und wir diese Emotion nicht richtig quasi ausgelebt haben oder die nicht da sein durfte, ist sie immer noch in uns drin. Und das ist genau dieser alte Schmerz, wie du sagst, den wir jetzt spüren, also den wir mit Psychedelika nochmal hochholen dürfen, aber der uns nicht so weh tut. Ne, es ist wie so, ne, dieser Teleskopeffekt. Du schaust da drauf hin, es tut nicht weh, aber die Emotion darf da sein. Und das ist so, so wertvoll, um das alles loszulassen und zu prozessieren, egal ob Wut, Angst, weil, ne, wie du meintest vorhin mit dem Schatten, dass es genau darum geht, diese Schattenanteile, die wir eigentlich nicht sehen oder nicht fühlen wollen. Boah, so dieses, ich hatte das mit einer Wut. Boah, ich will aber nicht wütend sein, ne? Will das gar nicht, aber die ist da und die Frage ist, wofür ist die Wut da? Und die darf da sein und das ist okay und das ist in dem Moment viele. Und ich finde das so spannend und ich finde das so wertvoll, dass du das mit uns teilst, weil du am Anfang auch gesagt hast, naja, alles kontrollieren. Da ist es aber nämlich nicht so. Kontrolle, da ist es ausgeschaltet. Keine Kontrolle. So, es ist genau das, was sein darf, Emotionen. Und das ist das, was im Grunde dich dann verändert und dich in deinen Alltag oder dein Leben sich dadurch nachhaltig verändert, finde ich persönlich.
Ja. Definitiv, gerade als Emotionscoachin weißt du, wie schwer es ist, dann auch einfach Emotionen zu wecken. Und jetzt geht einfach von mir jetzt mal ein Appell an alle raus da draußen. Stellt euch folgende Situation vor, alle, die das jetzt hier hören, die den Podcast begleiten. Stellt euch vor, ihr geht komplett raus aus einer Kontrolle, ihr geht in einem geschützten Bereich, ihr geht raus aus der Kontrolle und ihr geht voll rein in eure Emotionen. Jedes Weinen, jedes Lachen ist viel intensiver, aber auf eine positive Art und Weise intensiver. Und die Möglichkeit, einfach das alles erfahren zu dürfen, welche Emotionen stecken denn in uns und die wirklich komplett ohne sie im Kopf zu kontrollieren, ohne auch nur einen Hauch zu sagen, ja, reicht jetzt mal, sondern die wirklich laufen zu lassen. Das ist so eine Bereicherung, das für sich selber mal erfahren zu dürfen. Das ist, man kann es gar nicht beschreiben.
Ja.
Ich glaube, man kann sich nicht selektiv selbst abstumpfen für Emotionen. Entweder alle oder gar keine. Und wenn man sich nicht zugesteht, die Trauer zu spüren, dann kann man auch im Gegenzug die Freude dafür nicht spüren. Ne? Mhm. Aber was mich jetzt noch interessieren würde, was habt ihr nach der psychedelischen Reise gemacht noch?
Es gibt noch einen ganz kurzen Part, in dem wir dann auch wirklich, das klingt jetzt fast schon ein bisschen paradox, in dem wir dann auch gearbeitet haben. Denn auf der nächsten Welle, der ich dann wieder tiefer eingetaucht bin, dann sind wir wirklich in diese Situation gegangen mit den vorbereitenden Coachings, mit dem Deep Ocean, dem Narrativen und dem Wave Coaching, dann reinzugehen und zu sagen, okay, jetzt gucken wir uns die Verdrahtung an. Sodass dann also in meiner Reise mir genau diese Glaubenssätze, die dann vorher erstellt wurden im Coaching, die wurden mir dann nochmal ins Gedächtnis gerufen als Wave. Und eben als Breaker, der von mir im Coaching mit den Coaches erstellte Satz. Also in meinem Beispiel vorhin mit der Empathie, Wave, ich muss immer für andere da sein. Mhm. Breaker, ich darf für andere da sein, wenn es mir gut geht. Ich darf aber auch Nein sagen, wenn ich meine Empathie für mich brauche. Trotzdem gelten die Bedürfnisse der anderen eben auch.
Ja.
Und das war dann genau der entscheidende Punkt, über den wir eben gesprochen haben. Ich bin dann nicht nur Trainingsweltmeister, indem ich es mir sage, sondern genau unter dieser Bewusstseinserweiterung konnten wir diese Verdrahtung, konnten wir auflösen, neu dann entsprechend bespielen. Und da ist deine Frage, was danach passiert ist. Wir haben das aufgenommen, genau diese Waves und diese Breaker. Und ich habe mir die über ich glaube, 10-12 Tage jeden Abend beim Zu-Bett-Gehen, das waren so eine Minute, auf einer Wiederholungsschleife, 3-4 Minuten in einer leichten Meditation, einfach nur Augen schließen, ein bisschen zur Ruhe kommen, habe ich die einfach nochmal wirken lassen. Und somit ist die Verdrahtung da und es funktioniert. Also intuitiv kommt genau das, was ich meinte. Intuitiv hinterfrage ich mich sofort, wenn jemand meine Hilfe braucht, kann ich sie gerade leisten? Und wenn ja, sehr gerne. Wenn ich sie gerade nicht leisten kann, weil ich mich nicht so gut fühle, nicht in der Lage fühle, dann auch ohne Hemmungen und auch ohne Angst sagen zu können, hey, es tut mir leid, es geht gerade nicht.
Ja.
Wenn du in so eine Situation kommst, spürst du dann noch den Impuls, sofort helfen zu wollen und musst du dich da bremsen?
Nein. Es ist genau umgekehrt. Ich spüre den Impuls, genau so zu agieren und zu reagieren, wie ich es eben sagte. Und einen Moment danach kommt noch die Erinnerung, oha, das war aber früher mal ein anderer Impuls.
Ah, okay.
Ja.
Und es passiert genau umgekehrt. Also der Kopf steuert nach und versucht, das Alte natürlich noch mal reinzubringen, weil er es so gewohnt war. Ja. Die Gewohnheit ist ja dennoch da, aber die Programmierung ist eine andere.
Ja.
Und damit versucht er es natürlich reinzubringen. Du hast aber schon so reagiert, wie du reagieren möchtest und wie es vor allem auch gesund für dich ist. Ne?
Ja. Was ja auch wichtig ist, zu sagen ist, nach einer psychedelischen Reise, das ist das, was du gesagt hast, diese neue Verdrahtung, dass das Gehirn, das nennt sich ja Neuroplastizität. Das werden wir wahrscheinlich auch nochmal genau erklären, was passiert. Also im Grunde entstehen ja wie neue Synapsen im Gehirn und dadurch neue Verdrahtungen und wir lernen dadurch viel, viel intensiver. Gerade so in den nächsten 1-2 Wochen, gerade so in den ersten 7 Tagen ist es sehr, sehr stark neuroplastisch, unser Gehirn. Und alles, was wir aufnehmen, gerade auch Neues, ne, und was du gemacht hast mit der Meditation, das wird viel, viel schneller abgespeichert und viele neue Verdrahtungen entstehen viel, viel schneller als normalerweise.
Ja, bei mir war es dann auch so, ich hatte die ersten 2 Nächte war es nicht, aber danach kam es dann, dass ich im Traum dann Dinge bearbeitet habe und mir hat es dann sehr geholfen, morgens, als ich dann aufgewacht bin, als allererstes mir wirklich Zettel und Stift zu nehmen und selbst in einem Wirrwarr vielleicht einfach nur ein paar Stichpunkte aufzuschreiben, die mussten nicht logisch sein, aber das, was gerade noch ganz frisch im Kopf an Gedanken war, zu Papier zu bringen, sie abends dann nochmal zu lesen, sie so ein bisschen zu ordnen und da hast du ganz schnell rauslesen können, dass, Tanja, was du gerade meintest, dass diese Verdrahtungen, dass das wirklich andere sind. Ja?
Ja.
Und das ist also total verrückt, dass du dir, ja, du baust dir, das klingt jetzt vielleicht sehr plakativ, aber es ist so, du baust dir wirklich eine Möglichkeit, selber dich so zu verhalten, wie es gesund für dich ist.
Mhm.
Und das ist ein Bauplan. Den kannst du vorher in diesen Coachings erstellen, kannst diesen Bauplan dann mitnehmen auf diese psychedelische Reise, dort ins Coaching mit reinbringen und kommst dann eben mit diesem überschriebenen, neu für dich selber gut empfundenen Bauplan, kommst du da wieder raus und gehst dann in die Anschlusscoachings. Und das ist... Eigentlich ist es verrückt, ja, aber es ist genau das, was du dann eben brauchst, um es dauerhaft auch für dich umzusetzen. Denn auch das kennen wir alle. Jeder, der mal geraucht hat, weiß, wie schwer es ist, damit nicht mehr anzufangen.
Mhm.
Ja, ich kann natürlich den ganzen Tag an mir arbeiten, um Dinge vielleicht versuchen umzuprogrammieren. Ich werde in der nächstbesten Situation, in der ich unkonzentriert bin, in der ich mich vielleicht nicht wohlfühle, in der ich nicht achtsam bin, werde ich wieder in das alte Muster zurückfallen.
Mhm.
Ja, und das passiert, weil es nicht umprogrammiert ist.
Mhm.
Hier programmieren wir es um. Es ist dann das alte Muster. Denn es ist das, auf was ich mich zurückziehe, ist das, was ich erstellt habe. Das, was ich möchte und damit das Gesunde. Und das ist die größte Erkenntnis aus dieser Situation.
Ja.
Sehr schön.
Ja, genau. Und wie du schon sagst, nach der Reise geht es ja dann weiter in die Integration und dann eine weitere Coaching und dann wird das sich noch mehr verfestigen. Und ja, also das ist so der Weg und dadurch wird sich dadurch quasi dein Alltag, dein ganzes Leben, ja, hoffentlich dann zum Positiven verändern.
Also als jetzt Betroffener, der Betroffener in Anführungszeichen, der das jetzt diese Reise durchgemacht hat, war es schon eine sehr gute Erkenntnis. Bei mir sind es natürlich auch zwei Erkenntnisse. Die zweite ist natürlich in meinem Coaching, dass ich sofort gesagt habe, dass Durchbruch-Coaching für mich dann natürlich auch die Plattform ist, in der ich mein Coaching-Wissen mit einbringen will und diese Möglichkeit dann auch anderen Menschen zur Verfügung stellen möchte. Somit habe ich dann wirklich zwei Dinge, von denen ich dann partizipieren kann. Für mich war diese Reise eine ganz klare Erkenntnis. Hätte ich jetzt eine akute Phase eines Burnouts, einer Depression, vielleicht eine Angststörung, kann ich mit Psychedelika dieser Angststörung, dieser Depression begegnen. Und sie ist für mich ganz klar sofort angreifbar und auch sofort ein Stück weit therapierbar. Sicherlich, wenn es eine tiefgehende Depression ist, nicht mit einem Trip, das wird wahrscheinlich so nicht funktionieren, aber definitiv nicht mit 2-3 Jahren Psychopharmaka und irgendwelchen Therapien, in denen ich ohnehin nicht so tief reinkomme, weil unser Schutzmechanismus da vorher greift.
Ja.
Und erst recht nicht ohne Begleitung und ohne das Coaching, oder?
Das sowieso nicht. Also na klar kann ich mir woher auch immer irgendeine psychedelische Substanz dann salopp gesagt irgendwie reinpfeifen und dann habe ich 3 Stunden, fliege ich vielleicht durchs Weltall. Dann ist nachher allerdings nichts verdrahtet, ganz im Gegenteil. Ja, vielleicht komme ich nachher aus diesem Trip wieder raus und weiß gar nicht mehr, wo ich bin, ja, weil ich es nicht kontrollieren kann, weil ich die Dosierung nicht habe, weil ich die Begleitung nicht habe. Es wird dann nichts passieren, ja. Mhm. Der Fußboden verschwimmt und das war's dann. Letzten Endes funktioniert es natürlich nur mit dem Coaching, ne?
Ja. Da ist die Gefahr natürlich auch sehr groß, ne? Wir haben vorhin schon über Emotionen gesprochen, dass unangenehme Emotionen hochkommen und man damit nicht umgehen kann und dann so ein genannter Bad Trip entstehen kann. Und deswegen, also auf jeden Fall wird ganz stark davon abgeraten.
Genau. Ja. Und auch das war, ich meine, ich kenne es ja nun von der Vita aus dem Rettungsdienst her, auch das war immer gegeben, also sehr, sehr, sehr professionell, deswegen auch diese 2-1 Betreuung. Es kann in ganz, ganz seltenen Fällen, kann es wirklich so ein Bad Trip sein. Seltene Fälle deswegen A, weil es anamnestisch vorher natürlich entsprechend medizinisch ausgewertet ist, weil wir über erfahrene Coaches sprechen und wie ich eben schon sagte, weil wir gerade über eine Schwellendosis sprechen und nicht über eine unkontrollierte Menge an psychedelischen Substanzen, die wir da irgendwo einnehmen und dann gar nicht wissen, was passiert. Ne?
Ja, Thomas, was mich noch interessiert, wie siehst du heute deine Tiefpunkte, die du hattest vor 2 Jahren und vor 10 Jahren? Und inwieweit hat das Durchbruchcoaching und deine psychedelische Reise das beeinflusst?
Die Tiefpunkte heute sehe ich dahingehend noch ein Stück weit, also jeder Tiefpunkt ist ja eine Chance. Ich habe sie so nicht gesehen, zumindest den ersten Tiefpunkt nicht, den zweiten Jahr. Für mich ist es im Nachgang betrachtet jetzt die Erkenntnis, warum sind Dinge so gekommen, wie sie gekommen sind. Ganz plakativ auch hier wieder, ich würde mir wünschen, ich hätte genau diese Situation jetzt vor 15 Jahren vielleicht gemacht, dann wären beide Tiefpunkte wahrscheinlich nicht gekommen. Mhm. Das ist natürlich immer sehr hypothetisch. Das kennen wir ja. Wir lernen es ja in aller Regel nur dann, wenn es irgendwie kracht. Daher ist es jetzt im Nachgang für mich nachvollziehbar. Warum kam es so, wie es kam? Und das ist vom Grundsatz her trotzdem etwas sehr Schönes, denn wir Menschen wollen immer begreifen, warum Dinge so passiert sind. Wir brauchen immer Antworten. Und auch wenn es viele Jahre später erst die Antwort gibt, ist es dann doch nochmal ein Stück weit ein Aha-Effekt.
Ja. Ja, du hast schon ganz viel gesagt. Vielleicht gibt es noch zum Abschluss etwas, was du noch sagen möchtest, inwiefern Durchbruch-Coaching für dich so für den Alltag, also die Veränderung in deinen Alltag mitgebracht hat oder ja, noch was anderes, was dir wichtig ist noch zu sagen nach dieser Reise?
Ja, zwei Dinge sind mir sehr wichtig. Also einmal ein kleiner Nebeneffekt, ich nenne ihn jetzt einfach mal Nebeneffekt, dadurch, dass du wirklich tief in dein Bewusstsein reingehen kannst, wirst du auch, was so kleinere Alltagsdinge angeht, wirst du gelassener. Ich bin zum Beispiel jemand, der, ich erzähle das jetzt einfach mal, auch die Situation kennt ihr vielleicht, ihr steht irgendwo im Supermarkt an der Kasse und werdet von hinten immer so angebufft mit dem Einkaufswagen, weil es den dahinter Stehenden einfach nicht schnell genug geht. Ja? Ja. Könnte ich ausflippen. Ja? Also, es geht nicht schneller, nur weil man mir jetzt mit so einem Einkaufswagen hinten so ein bisschen gegen den Hintern schiebt. Ja? Und Wahnsinn, also das triggerte mich ohne Ende und es ist mir tatsächlich vor 2-3 Tagen ist es mir tatsächlich passiert und ich habe mich auch wieder umgedreht und habe nichts gesagt, sondern habe einfach nur gelächelt und habe mich dann wieder weggedreht. Also so dieses berühmte aus der Mücke einen Elefanten machen geht auch tatsächlich umgekehrt.
Ja, ja? Ja.
Das ist dann, wenn man mal tief im Bewusstsein war, dann werden viele Dinge werden da einfacher. Das ist so dieser Nebeneffekt, das ist sehr angenehm. Man wird ein bisschen gelassener insgesamt. Ja, das ist sehr schön.
Für viele Menschen ist das höchste Ziel, ein bisschen gelassener zu werden.
Ja, hier ist es tatsächlich ein Nebeneffekt, ne? dass du gelassener wirst, weil du halt wirklich dich über viele Dinge auch gar nicht mehr aufregst, weil du sagst, komm, also nehme ich jetzt einfach hin, akzeptiere ich, Dankeschön und ich glaube, ich bin jetzt nicht existenziell bedroht, wenn mir jetzt jemand mit so einem Einkaufswagen an der Kasse mal so ein bisschen in den Hintern bufft, dass ich da jetzt irgendwie aus der Haut fahren muss. Was mir aber besonders wichtig ist am Ende, ist, dass wir uns alle bitte, ganz, ganz, ganz wichtig, alle da draußen, wir sprechen hier nicht über Drogen, wir sprechen hier nicht über irgendwelche Party- und Spaßreisen, wir werfen uns jetzt hier irgendetwas ein, und wie ich eben sagte, der Fußboden verschwimmt und die Wände wabern und haben hier eine Menge Spaß und knallen hier irgendwelche Disco-Beats raus. Nein, also bitte, bitte ganz wichtig, wir reden hier über kontrolliert, auch entsprechend reine, chemisch reine Substanzen, die wir für therapeutische Zwecke in einem Schwellenwert einsetzen, in einer Schwellendosis. Wir reden hier ausschließlich über Substanzen, die keine Abhängigkeit verursachen. Ja, auch das ist mir ganz, ganz, ganz wichtig, weil das auch so eine der Fragen waren oder die wichtigste Frage, ja, und bist du jetzt davon abhängig oder nimmst du das jetzt immer? Ne? Nein, also ich werf da jetzt nicht immer was ein, weil man braucht es nicht. Es macht nicht abhängig. Ganz, ganz wichtig, wir reden hier wirklich über, ja, vergleichbar wie in einer ordentlichen Diagnose erstellten Situation und dann die entsprechende medikamentöse Behandlung. Das halt noch ein bisschen intensiver und das ist mir ganz, ganz wichtig. Das möchte ich jedem da draußen mitgeben. Also nichts mit Drogen, nichts mit Party, sondern wirklich therapeutisch kontrolliert und verantwortungsvoll eingesetzt. Ne?
Ja.
Genau.
Vielen Dank.
Ja.
Boah, lieber Thomas, das war eine wundervolle, unglaubliche Geschichte. Vielen Dank, dass du so viele intime Details und intime Sachen von dir geteilt hast. Ja, ich bin sehr dankbar dafür, für deine Geschichte, für deine Erfahrung. Und ja, mir bleibt nichts anderes zu sagen als danke, danke fürs Teilen. Vielen Dank.
Ja.
Ich danke, dass ich es teilen durfte und dazu beitragen durfte, dass der ein oder andere da draußen jetzt vielleicht wirklich eine Alternative hat zu vielen Dingen und auch, dass wir dazu beitragen können, dass wir hier über eine wissenschaftliche Situation und über eine therapeutische Situation sprechen. Und das war mir sehr wichtig. Vielen Dank, dass ich da mitwirken durfte.
Sehr gerne. Und an die Zuhörer, wenn ihr auch noch Fragen habt, dann schreibt sie uns gerne. Ansonsten euch und lieber Thomas und liebe Tanja, danke für euer Vertrauen und eure Offenheit und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
Vielen Dank fürs Zuhören. Freut euch nächste Woche auf eine weitere Folge vom Durchbruch Coaching Podcast.